Nothing is easy in life, and football is emotions, it's feelings, it's belief, and it's trust, and it's people.
And we all know Dommer, he's getting 2,500 of yellow cards a season, so the end of the day, he can also go.
I can't play anymore. I'm an old bastard, you know? So,
you know, this is a team of spirit, it's a team of belief.
So the end of the day, they have to go in there and show, and they have to play, and they have to trust.
He's a Viking, you know. The games he has played, the statistics speaks for itself. It's only about our next final. And
for me, it's a wichtig authentisch zu sein.
Das glaubt der kein Mensch. Und ab geht's!
Herzlich willkommen an einem späten Mittwochabend bei den Hinterhofsängern. Aber verrückte Zeiten verlangen verrückte Podcastaufnahmen. Und ich kann über den Tag und die letzten Wochen nicht alleine sprechen. Deswegen sitzen heute zwei Personen bei mir. Zum einen The One and Only, denn mit ihm ist es immer eine einzige Wonne. Peter Kroh vom Merkuris beehrt uns mal wieder.
Hallo, freut mich sehr, dass ich mal wieder da sein darf.
Jürgen Klopp hätte dich als Seuchenvogel bezeichnet, denn es ist das zweite Mal, dass ein Trainer entlassen wird und wir zwei zusammensitzen.
Stimmt das? Wann saßen wir denn schon mal zusammen, als ein Trainer entlassen wurde?
Sandro Schwarz, wir waren sogar zusammen auf der Pressekonferenz.
Ach stimmt, am OB-Wahlsonntag damals, weil es war ein sehr langer Tag.
Oben am Bruchweg.
Ja, ich hatte einen senfgelben Pullover an, das weiß ich sogar auch noch.
Ja, es gibt, glaube ich, sogar Videomaterial auf Instagram.
Ja, genau. Deswegen weiß ich das auch noch.
Ja, wir wollen es auf keinen Fall wieder auskramen.
Und da kann ich dazu erzählen, damals war Ruben Schröder noch Manager und ich habe ihn um 14 Uhr mit den Worten Guten Morgen begrüßt. Da war ich sehr wach an dem Tag.
Ja, das war ein legendärer Tag. Wir haben damals das gemacht, was die AZ heute gemacht hat und worüber wir noch sprechen werden, denn das war ja quasi Live-Berichterstattung. Aber sie ist auch dabei, sie ist das Hü im Hot. Ich freue mich auf sehr starke Einwürfe von der Seitenlinie. Frau Budde, herzlich willkommen.
Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Ein Namen.
Genau. Kompetenz wird ab und an eingewechselt.
Na, absolut. Die weiten Einwürfe sind ein markantes taktisches Mittel unter Bo Henriksen gewesen.
Ja, da starten wir schon rein, ne?
Ja, wir starten so ein bisschen rein. Wie habt ihr den Tag wahrgenommen heute? Also ich bin emotional etwas aufgelöst und weiß nicht ganz, wo ich den Tag anfassen soll.
Der Tag hat sich angefühlt wie drei Tage für mich. Es war ein sehr langer Tag. Ich habe heute für Merkuris das Ganze begleitet und habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so oft F5 gedrückt auf verschiedenen Seiten wie heute. Ich habe ganz wunde Finger.
F05 bitte.
F05, Verzeihung, gedrückt. Und ich habe auch richtig blutige Ohren, weil ich so viel telefoniert habe heute.
Ich habe vom Rechner gesetzt, gearbeitet, war tatsächlich zufällig oben am Kieselberg und habe immer mal so aus dem Fenster geguckt und gedacht, na, tut sich was vor der Geschäftsstelle?
Ja, Peter nein, Neuruhr vielleicht. Vor? Ist das ein Porsche, oder?
Welcher Bundesliga-Trainer könnte denn mit dem Roller fahren? Okay, es ist doch eher ein Paketbote. Aber ja, ich habe auch, dann irgendwann hatte mal einer in der Signal-Gruppe geschrieben, so, oh, die Seite von Mainz 05 ist down.
War sie bei mir auch, da habe ich kurz gedacht, ich wäre es gewesen, weil ich zu oft.
Und habe ich halt so, da, hier. Jetzt gleich kommt die Nachricht, nein, dann haben wir wieder noch anderthalb Stunden gewartet. Aber es war wirklich so, auch gerade die letzten 48 Stunden in jeder WhatsApp-Gruppe, in jeder Signal-Gruppe, irgendwie überall, nur Diskussionen, Wundesgetippe.
Ja.
Boah, das schlaucht ganz schön.
Wir nehmen ja normalerweise Montagsabend auf. Und wir haben dann festgestellt, naja, also wir können jetzt eigentlich nichts machen, außer ins Blaue hineinzuraten. Und das macht irgendwie gar keinen Sinn. Wir verschieben, denn Dienstagabend müssen sich ja festlegen, denn Mittwochvormittag ist ja öffentliches Training. Der Dienstag kam, der Dienstag ging, wir verschoben die Folge ein zweites Mal und der Mittwoch kam und ich habe um 8 Uhr morgens einen Hinweis bekommen, ich glaube, hier passiert etwas, das Training wurde verschoben.
Yep.
Und dann dachte ich mir, okay, it's on. Und ab dem Moment war ich die ganze Zeit so, wann passiert es, wann passiert es, wann passiert es, wann passiert es. Und von 8 Uhr bis, ich glaube, schlussendlich 16 Uhr, 30, 17 Uhr, wo es dann rausging, war ich in einem Modus. Irgendwie so panisches Warten.
Ich hatte richtig Puls gehabt den ganzen Tag. Das war richtig anstrengend. Ich habe so einen Puls gehabt. Und ich glaube, es war 15:30 so um den Dreh. Ich habe noch ganz schön die Tasten hauen müssen. Und lustigerweise, ich war den ganzen Tag am Laptop. Ich habe meine Mittagspause am Laptop gemacht, damit ich bloß beim F5-Drücken nicht zurückschrecken muss. Und ich habe 3 Minuten mit meinem Chef bei Mercurist mich auf einen Kaffee hingestellt und gesprochen, mache Instagram auf, um irgendwie up-to-date zu sein und sehe dieses Bild Danke und Bo Henriksen und dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich habe alles vorbereitet. Ich sitze den ganzen Tag hier und dann im Vollsprint, so schnell hat man mich noch nie laufen sehen, wird man auch nie wieder, dann wieder an meinen Platz gerannt und dann haben wir dann da ja alles Social Media und artikelseitig dann rausgebracht.
Ja, war bei mir ähnlich. Ich hatte den ganzen Tag keine Meetings bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann war ich irgendwie in einem Call und sehe nur, wie mein Handy explodiert. Und mir so, scheiße, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Dann habe ich gesagt, ach sorry, ich habe gerade was ganz anderes zu tun. Ich muss jetzt mal raus hier.
Also, als ihr zwei euch das letzte Mal gesehen habt, Felicitas und Peter, hättet ihr da gedacht, dass ihr an einem Mittwochabend um 9:30 zusammensitzen werdet und über die Entlassung von Bo Henriksen diskutieren werdet?
Auf gar keinen Fall, nein. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, man kann zur Auflösung sagen, wir haben uns vergangene Woche Donnerstag auf Europas größte
Weihnachtsmarkt.
In Santa's Land. In Krajowa sind wir uns über den Weg gelaufen. Ich glaube, es war ein später Nachmittag.
Irgendwie so, genau.
Irgendwie sowas, ne?
Der Fanmarsch ist an uns vorbei.
Genau. Und ich habe.
Aber es war schon Glüh-O-Clock.
Dieser Glühwein hat mir nicht zugesagt. Ich habe mich an Bier gehalten, tatsächlich, weil ich privat da war, muss ich
sagen. Es gab aber auch zwei Varianten von Glühwein. Es gab die 50 Liter Kochtöpfe.
Ja.
Und wir haben so einen ganz Mini-Stand gefunden. Die haben richtig guten Glühwein gemacht. Also bei mir war schon gut Glühwein O'Clock, als wir uns getroffen
hatten. Den habe ich nicht gefunden. Ich habe nur den ganz großen in den 3 Packungen Zucker reingekippt, genau, wurden, als ich neben dran stand. Und habe gedacht, nein.
Ja. Da hat es am Vortag in denselben Topf auch noch richtig reingeregnet.
Genau,
also
das war wirklich ein tolles Gebräu.
Ja.
Abwassertonne.
Abwassertonne mit Zucker, genau.
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass bei mir sich seit Wochen das Gefühl festgesetzt hatte, jetzt die genaue Wochenanzahl ist Quatsch zu beziffern, aber bestimmt seit 3 Wochen, dass ich gesagt habe, das war's. Das war's, also nicht, weil ich es mir gewünscht hätte, sondern weil ich für mich festgestellt habe, da passiert nichts mehr bei Henriksen, was einen tatsächlichen Switch auslösen könnte. Ich hatte das Gefühl, er war ein bisschen ausgebrannt fast schon. Er konnte selbst sein eigenes Energielevel nicht mehr erreichen, das nötig gewesen wäre. Und andererseits hatte ich aber auch das Gefühl, dass selbst wenn er das Energielevel erreichen würde, das nicht helfen würde, weil das, was er bräuchte, etwas ganz anderes ist. Und da, als ich die Kolumne geschrieben habe, da waren meine ersten Gedanken, das könnte es gewesen sein. Und schlussendlich muss ich sagen, für mich ist Henriksen dann auch über taktisches Gefallen. Ich habe es dann, glaube ich, vor ein paar Tagen, ich glaube am Sonntagabend kurz kommentiert, Bo bleibt Bo und Mainz bleibt Mainz und in Mainz kannst du halt keinen One-Way-Fußball spielen. Das war's. Nur eine Spielidee ist zu wenig für mich schlussendlich. Aber da werden wir drüber sprechen müssen,
ja,
wie es überhaupt dazu gekommen ist. Weil vor Craiova war bei vielen noch nicht so das Gedankengut da, ach, das war es jetzt, sondern Craiova war ja eigentlich sichere 3 Punkte und damit ein neuer Rekord in der Conference League.
Ja, und ich glaube, das war auch der Spirit, wo viele gesagt haben, so, man hat sich jetzt wirklich lange drauf gefreut, auswärts zu fahren, Conference League zu machen, dann ist ja noch der größte Weihnachtsmarkt Europas und man kann sich irgendwie noch eine schöne Zeit machen da. Und Mainz 05 gewinnt in der Conference League eh. So, dann war das noch irgendwie ein cooles Stadion, so eine richtige runde Schüssel, wir hatten einen tollen Auswärtsblock. Und dann haben die angefangen, Fußball zu spielen. Und dann war irgendwie.
Habe ich gar nicht
mitbekommen. Also, so, ich sag mal, technisch gesehen, jetzt nicht fachlich.
Die Uhr lief zumindest.
So, genau, die Uhr lief. Die eine Mannschaft hat was getan, die andere mehr oder weniger auch. Aber da war relativ schnell zu sehen. Also, Craiova war ja vor dem Spiel einfach die Mannschaft mit den meisten Ballverlusten in der Conference League. Die haben bis dato auch nicht wirklich was gerissen. Und wir hatten dem nichts entgegenzusetzen. Also, null. Und das hat sich wirklich auch, also so habe ich es zumindest im Blog erlebt, wirklich hochgeschaukelt, dass wir gemerkt haben, wir, egal was wir hier auch als Fans reißen, das kommt da unten nicht an.
Das lag auch ein bisschen an dem Stadion und dass man in diesem leeren Oberrang, also dass unter einem gar nichts war und sich alles so verlaufen hat, fand ich. Aber ich hatte auch selbst überhaupt nicht so dieses Energielevel als Fan. Ich glaube, ihr wisst vielleicht, was ich meine, dass man das Gefühl hat, man wird so angesteckt von dem, was unten passiert und es ist so eine Wechselwirkung. Es war ein grausames Ballgeschiebe. Es ging jeder Ball nach hinten. Wir sind ohne Torschuss, also irgendein statistischer Torschuss wird sich wieder aufgetan haben, der geblockt wurde nach 30 Zentimetern, aber also ohne Chance nach Hause gefahren. Klar, es war jetzt nicht die erste Elf, die da gespielt hat, ja, wurde durchrotiert, aber es war viel zu wenig. Und ich erinnere mich an den Moment in der Halbzeit, ich bin in meinen Sitz zusammengesackt, ne? Also man musste da, steht da über so einer Sitzschale, und habe gedacht, was mache ich hier? Es ist ein verregneter Donnerstagabend, Ende November. Ich sitze in der Walachei.
Oh, but can they do it on a cold and rainy Donnerstag in der kleinen Walachei?
No, they can't.
Nein, no, they can't.
No, they can't. Und guck mir diese, Entschuldigung, Scheiße hier an und flieg irgendwann heute Nacht um 3 wieder nach Hause und habe immer noch keine Sekunde gepennt. Ja, schönen Dank. Ich bin hart gesotten. Und Mainz 05 in Rumänien, das hat seine Vorgeschichte. Und Mainz 05 in Europa hat seine Vorgeschichte. Aber das habe ich nicht kommen sehen, dass es so ein chancenloses Spiel wird.
Ich habe mir das Ganze als Hochgenuss im W-Block zusammen mit Florian Schlecht angeguckt. Wir waren beide vorher noch eine Currywurst holen mit Pommes, Rot, Weiß, Rot, Schwebeln. Ihr wisst ja, wie der Papa das mag. Aber wir waren dann relativ schnell ernüchtert und es lag nicht an der Currywurst, lass es mich mal so sagen. Und es stieß einem richtig übel auf und es lag auch nicht an der Currywurst. Wir haben dieses Spiel gesehen und sind immer mehr vom Glauben abgefallen. Denn es war komplett ideenlos, komplett espritlos. Da war gar nichts mehr, da war auch kein also wenn man jetzt sagen will, kein Einsatz oder was, das stimmt so nicht. Aber es wirkte komplett wie brotlose Kunst, sagen wir es mal so.
Ja.
Und irgendwie, das sich im W-Block dann auch noch in HD anzugucken, kommentiert von Jochen Stutzki, Entschuldigung, der
Jochen
dann,
Stutzki hat das kommentiert.
Ja, der dann permanent von Hank Olsen gesprochen hat.
Hulk.
Und dann wurde das Ganze noch so wirklich mit Versprechern und falschen Infos zu Mainz 05 garniert. Ich wäre lieber in Rumänien an einem kalten Donnerstag gewesen und hätte mir über süßen Glühwein reingeschenkt, als noch einmal Hank Olsen mir anzuhören. Wirklich, es war eine absolute Folter und wir hatten noch jemanden dabei, ich hatte Flo und Flo quasi da und Flo, liebe Grüße gehen raus, der seit unserer Live-Sendung sich angefangen hat für Fußball zu interessieren und eigentlich ein guter Freund ist und deswegen jetzt auch mit uns permanent unterwegs ist und der hat sich das angeguckt und gesagt, irgendwie spielen sie scheiße, seit ich dabei bin.
Es gibt immer einen Schuldigen.
Ja, immer einen Schuldigen. Also ja. Es liegt an Flo, so ganz generell.
Gut zu
Aber
wissen.
Der Vollständigkeit halber muss man sagen, du hättest auch keinen Spaß mit Glühwein im Stadion in Craiova gehabt, weil erstens war ja kein, also war angekündigt kein Catering und das, was da war quasi kein Catering, weil das waren zwei Leute, einer, der die Flaschen aufgemacht und in den Pappbecher geschüttet hat und einer, der eine Strichliste mit so einem nicht aufgeladenen Kartenlesegerät gemacht hat. Es war wirklich Highlife in Tüten und dann war natürlich nach 10 Minuten war dieser Kühlschrank leer. Und dann gab es halt nichts mehr.
Aber es gab nur Cola, habe ich gehört,
ja,
oder?
Genau.
Und
also Dorito, Cola,
Chips.
Eis.
Darf man das sagen? Chips, Entschuldigung, ja, genau. Irgendwelche Chips.
Genau, es gab Eistee, Cola, Wasser und Chips.
Ah ja, okay. Ja. Ich habe mich da gar nicht erst bemüht um etwas Ess- oder Trinkbares. Weil
ich wollte
genau
einmal
die
Lage abchecken. Und das, ja, also, fair. Als ich fair. Dann da war, war das Kartenlesegerät leer und das Akkugerät hat dafür gesorgt, dass der Kühlschrank überladen war und ausgegangen ist. Also es war wirklich erste Sahne.
Aber Craiova ist auch noch wegen was anderem im Gedächtnis geblieben. Nicht nur, weil das Spiel scheiße war und weil das Catering nicht funktioniert hat und weil das Bier schon mit Start des Fliegers leer gewesen ist, wenn man so die einzelnen Erzählungen hört, sondern weil das erste Mal ein Bruch zwischen Fans und Mannschaft offen zutage getreten ist, wie er seit Jahren nicht mehr aufgetreten ist. Eigentlich seit Bo Svensson übernommen hat, nicht mehr auffindbar war. Und das letzte Mal kann ich mich erinnern, dass wir mit Ruven Schröder über das Thema Mannschaft und Fans sind sich nicht ganz koscher, dass wir darüber geredet haben. Aber hier trat zum ersten Mal wieder auf, dass die Mannschaft wirklich, wirklich sauer war und dass aber auch die Fans dementsprechend angepisst gewesen sind. Und man hat das Gefühl, keiner hat Verständnis für den einen oder die andere.
Ich habe ja eben von der fehlenden Wechselwirkung gesprochen. Also zumindest da war sie dann erkennbar, dass die Fans, die waren wirklich angepisst, kann man nicht anders sagen. Die Mannschaft wurde teilweise ausgepfiffen, sie wurde weggeschickt, also gestenreich, man kennt das ja dann.
Ja, aus dem Oberrang musst du eine Geste hinterher schicken, damit man den generellen Grundstehen oder der Aussage versteht.
So da, muss erstmal da so hochgucken, mit ganz kleinen Augen. Was ist denn da? Aber dann hast du runtergeguckt und hast gesehen, ich erinnere mich jetzt noch an Silvan Wiedmer und Daniel Batz, die so mit den Schultern gezuckt haben, nach dem Motto, ja, warum seid ihr denn jetzt sauer? Wir wissen jetzt auch nicht, wir haben doch alles gegeben heute. Wo ich mir gedacht habe, also weiß ich jetzt nicht, ob da eure Selbstwahrnehmung gerade so richtig ist.
Ja, und das fand ich so frustrierend, weil du hattest wirklich, also es hat sich ja im Block so angestaut, dass einfach klar war, da, wenn da jetzt nicht noch irgendwie die große Wende kommt, dann wird das passieren. Und dann stehen die unten in der Kurve und man hat fast das Gefühl, es ist wie so eine Majestätsbeleidigung, dass sie ausgepfiffen werden. Genau. Und wir haben halt hinterher auch noch wirklich viel diskutiert. Wir waren dann noch abends was trinken und da waren auch viele der Meinung so, dieses Auspfeifen der Mannschaft ist was sich ja eigentlich nicht gehört und was auch Mainz 05 eigentlich nicht ist. Aber auf der anderen Seite war wirklich ein Punkt erreicht, wo klar war, hier muss irgendwie ein Zeichen gesetzt werden. Und da habe ich auch ehrlicherweise gesagt, mir ist lieber, die 1300 Auswärtsfahrer in Rumänien setzen ein Zeichen, als dass das ein voller Auswärtsblock in Freiburg macht oder der Stehblock zu Hause. Weil ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir diese Leistung jetzt am Freitag gegen Gladbach gesehen hätten.
Absolut richtig. Weil Janis gerade auch gesagt hat, ich erinnere mich an dieser Bo Svensson-Zeit, hat man eigentlich fast nach jedem Spiel, egal wie schlecht es war, gesungen, weiterkämpfen, so nach dem Motto, wir sind immer noch da, wir wissen, ihr tut euch schwer, wir sehen das. Dieser Kredit ist gerade aufgebraucht, weil ich glaube auch, weil diese letzte Megakrise noch so nah ist. Man hat so das Gefühl, die ist noch gar nicht so weit weg und jetzt ist es schon wieder so ein totaler Absturz.
Weil du es gerade sagst, ich habe mal gegoogelt oder ChatGPT angeworfen und dachte mir, also Svensson und Henriksen, die müssen ja schon so von der Dauer ihrer Anwesenheit relativ nah beieinander liegen. Ja, Pustekuchen. Svensson war über 1000 Tage da, Bo Henriksen keine 600. Also fast doppelt so kurz, möchte man sagen. Ja. Also das ist halt wirklich etwas, die letzte Krise ist noch nicht so lange her. Und die Erfolge haben nicht ganz so lange gehalten wie bei Bo Svensson. Das ist ein Riesenunterschied im Mindset dann, was eine Fanseele angeht.
Ja, aber ich glaube, das liegt gerade auch in diesem krassen Unterschied zwischen der Tabellensituation, in der wir uns jetzt gerade befinden und in der Tabellensituation, in der wir uns Ende letzter Saison befunden haben. Das ist einfach, da klafft eine Riesenlücke, die sich nicht wirklich, also für viele nicht erklären lässt. So nach dem Motto, was ist da, was muss da passiert sein, dass wir innerhalb von 6 Monaten uns am komplett anderen Ende der Gefühlsskala befinden. Und dieses Unverständnis sorgt, glaube ich, bei vielen wirklich für Frust, der sich da einfach Bahn gebrochen hat.
Ich glaube, das kann man aber tatsächlich so, wie du es gerade aufgeführt hast, schon gar nicht mehr sagen. Denn eigentlich war die Rückrunde, auch wenn sie um einen Punkt besser gewesen ist als die Hinrunde letzte Saison, am Ende schon eher schwach. Man hat nicht mehr so auftrumpfen können, wie man es noch in der Hinrunde konnte, hat auch nicht mehr ganz so spielerisch überzeugen können an der einen oder anderen Stelle, hat einen bombastischen Abschluss mit Leverkusen hinbekommen, große Emotionalität, ist aber schlussendlich von der Champions League in die Conference League durchgerutscht, obwohl man sehr gute Chancen hatte, viel höher zu spielen. Alles nicht schlimm, weil wir freuen uns auch über die kleinen Dinge hier. Aber saisonübergreifend war die Tendenz schon sinkend, ehrlicherweise. Man dachte sich, gut, jetzt ist die Saison rum, jetzt wird an den richtigen Stellschrauben gedreht. Und man hatte dann allerdings das Gefühl, sowohl was den Transfersommer angeht, als auch was dann den Plan B, den Henriksen angesprochen hat, angeht, dass es sowohl da als auch dort nicht passiert.
Also es gab letzte Saison einen ganz klaren Bruch. Nach diesem Fasnachtssieg in Leipzig gab es die Woche drauf noch diesen Freitagabendsieg in Gladbach, wo ich mich so dabei erwischt habe, wie ich dachte, oh scheiße, die können ja wirklich in die Champions League kommen. Also die gewinnen ja gerade 2-mal in Folge auswärts bei guten Mannschaften. Dann war so eine Downphase, ne? Ich erinnere mich an das Spiel in Hoffenheim, wo wir mit 10.000 Leuten hingefahren sind. Und du denkst, boah, da kommt ja gar nichts. Und Johnny wieder gefehlt. Und auf einmal ist da wieder nichts da gewesen, ne? Das Ende war dann trotzdem eigentlich okay, muss ich sagen. Du gewinnst da 4-1 in Bochum, für die es an dem Tag auch noch um alles ging. Ich glaube, die haben dann natürlich in der zweiten Halbzeit realisiert, okay, das wird hier nichts mehr und sind ein bisschen eingebrochen. Deswegen ist ein 4-1 dann sehr deutlich. Ja, wie du sagst, Leverkusen, das, also, wenn der VAR nicht komplett wahnsinnig dreht, dann gewinnst du das mit dem Stefan Beltor in letzter Sekunde.
Genau.
Aber okay, ja, jetzt steht die Statistik so da und jetzt siehst du auf einmal, boah, die Saison ist echt nochmal schwer und es ging von Beginn an so los mit dem Pokalspiel in Dresden, wo du schon das Gefühl hattest, also wenn Amiri da nicht Verantwortung übernimmt und Freistöße oder Fernschüsse reinkloppt.
Wie in Trondheim
dann, 4 Tage später oder 3 Tage später, dass du auch so das Gefühl hast, boah, da vorne ist überhaupt keine Durchschlagskraft da funktioniert überhaupt nichts. Flanken, wie wir es immer noch sehen, gehen an die Eckfahne, ne?
Wobei bei Dresden man auch ehrlicherweise sagen muss, wenn Dresden mit seinem damals Stammstürmer hätte spielen können, der verletzt gewesen ist, dann wäre die Abwehr schon viel früher in Bedrängnis geraten. Und da war schon das Spiel, wo du sehen konntest, wow, 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 wow.
Aber da sagst du natürlich immer, erstes Spiel der Saison für uns. Und Dresden ist auch echt schweres Pokal, auswärtslos und so. Ne?
Also, aber in der Retrospektive wirkt das auf einmal überhaupt nicht mehr wie das erste Spiel, sondern wie, oh scheiße, das hat sich da genau so schon angekündigt.
Ja, stimmt. Und was, glaube ich, diese Saison auch dazu kommt, es ist so ein bisschen verwirrend, weil du gewinnst in der Conference League die ersten drei Spiele. Also, sagen wir mal ehrlich, die Leistung in Nikosia, die war jetzt nicht viel schlechter oder anders als die in Craiova, aber du hast halt gewonnen. Aber viel besser sah es auch nicht aus. Und du hast noch viel mehr zugelassen gegen Nikosia, viel mehr riesige Chancen. Gut, über Mostar, ist so passiert in Überzahl eine Stunde, glaube ich, aber du hast halt gewonnen.
Das einzige Mal, dass wir in Überzahl gespielt haben in dieser Saison.
Das ist auch eher die Seltenheit bei Mainz 05. Nur ich finde, gerade in dieser Phase, als dann dieser Florenz-Sieg in letzter Sekunde kam, das Spiel davor gegen Werder, wo du unglücklich ein 1-1 schluckst, da habe ich gedacht, oh, okay, ich glaube, sie kriegen gerade so die Kurve.
Ja.
Und ich glaube, dann folgte dieses 0-0 in Frankfurt. 0-0 sage ich schon, gefühltes 0-0 der Herzen, nein, 0-1 in Frankfurt, wo wir ohne Torschuss nach Hause fahren. Ich glaube, die schlimmste erste Halbzeit der Fußballgeschichte, bis Craiova zumindest, also weiß ich jetzt nicht, da müssen die jetzt Experten streiten, wo du wieder denkst, warum geht denn jetzt schon wieder gar nichts nach vorne, auch gegen so einen schwachen Gegner wie Frankfurt, die sich da echt schwer getan haben und die teilweise wirklich eine Schießbude sind dieses Jahr.
Ich muss ja ehrlicherweise sagen, wir reden sehr viel über die Offensive und du hast auch gerade nochmal Hoffenheim letzte Saison angesprochen und Johnny hat da gefehlt und dann lief es auch nicht so. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass mir der Abgang von Johnny überbewertet wird.
Mhm.
Denn ich möchte schon nochmal in Erinnerung rufen, dass mit Amiri und Sano mit eines der besten zentralen Mittelfeldpärchen der Bundesliga bei uns spielt. Die würden vermutlich bei 80-85% aller Bundesliga-Teams Stamm spielen. Und ich frage mich auch, welche Chancen hätte denn Johnny Burkhardt in dieser Saison machen sollen? Also die Alu-Treffer, die wir gesammelt haben, wo wir einen Spitzenwert haben, die sind ja aus kuriosesten Situationen entstanden. Das waren seltenst klare Großchancen. Also auch ein Johnny Burkhardt hätte sich vermutlich in dieser Konstellation schwer getan. Was für mich, und dann einen kleinen Rückgriff auf den Transfersommer zu machen, am schwerwiegendsten ist, ist die Nichtverpflichtung eines zentralen Innenverteidigers, der absolute Einbruch von Stefan Bell und dass diese Planstelle nicht aufgefangen und kompensiert werden konnte mit Transfers von beispielsweise Konstantin Schopp von Sturm Graz 2 oder von Casey Boos oder Boss, der bei der U23 kickt. Also so gut, wir haben Benedikt Hollerbach geholt, aber hinten ist überhaupt nichts passiert und ich frage mich wirklich, wie diese Planstelle so offen gelassen werden kann, weil wir sind nicht in der Lage, hinten raus ein Spiel zu initiieren und wir sind gleichzeitig nicht in der Lage, hinten den Laden dicht zu halten.
Und es hat sich ja dann auch wirklich über den Verlauf der Saison immer weiter aufgetürmt, diese Probleme. Es wurde ja immer sichtbarer und du hast jetzt auch gesagt, Stefan Bell kam an sein Leistungsniveau von der Vorsaison nicht ran. Aber das hat sich ja wirklich wie so eine ansteckende Krankheit in der ganzen Mannschaft verbreitet. Also mir fällt da auch Paul Nebel ein, der einfach seit der Nominierung für die Nationalmannschaft wie ein Schatten seiner selbst ist. Cassie hat sich verletzt, ein Riesenverlust. Da fehlt einfach wirklich einfach ein großes Pfand für unsere, auch für die offensiven Bemühungen nach vorne von hinten raus. Und du hast ja auch das Gefühl, gerade in den Spielen gegen Freiburg oder auch gegen Craiova, du hast einfach gesehen, da läuft jeder seiner Leistung auf dem Platz hinterher. Niemand ist in der Lage, initial mal was anzuzünden oder irgendwie einen Impuls zu geben, außer dass du halt in verzweifelte Rettungstaten verstrickt wirst und dann mit Rot vom Platz fliegst. Also das ist ja mittlerweile auch irgendwie Mainz 05-Style.
Und da möchte ich was zu sagen, weil dieses Offensiv-Dilemma haben wir viel beschrieben, häufig drüber gesprochen. Aber es gibt noch so ein ganz krasses Defensiv-Dilemma. Du hast gefühlt ein 1-gegen-1 über den ganzen Platz. Also Spieler gegen Spieler. Jeder hat seinen korrekt zugeordneten Gegenspieler. Wozu das führt, ist, dass wenn einer mal zu spät kommt, laufen alle anderen hinterher und du läufst direkt in eine Unterzahlsituation rein. Plus, wenn jemand dann knapper zu spät kommt, hat er meistens direkt die rote Karte vor der Nase. Das sind, und es sind immer wieder die gleichen wiederkehrenden Situationen. Dominik Kor, der einen Schlag verhindern möchte und Maxi Mörstedt wegtritt. Nebel, auch wenn es für mich keine rote Karte ist, probiert einen Schuss zu blocken, um einen langen Ball zu verhindern und tritt demjenigen vor Schienbein. das sind immer wieder wiederkehrende Muster, die wir übrigens auch schon in der letzten Saison hatten, wenn Spieler probierten, etwas zu kompensieren. Und da war es halt Nadim Amiri, der zweimal mit Rot vom Platz geflogen ist. In dieser Saison ist es Paul Nebel, der mit zweimal Rot vom Platz geflogen ist. Das heißt, das sind ja auch keine neuen Probleme vor dem Gesichtspunkt. Und die hätte man auch schon früher in den Griff kriegen können.
Ja, ist ein Punkt. Ich würde gerne mal an was anderes anknüpfen, was du, Felicitas, eben gesagt hast. Wenn mich Leute fragen, die sich nicht so gut mit Fußball auskennen, die Tabelle sehen und sehen Mainz zu 5, letzte Saison Europa, diese Saison Tabellenletzter, und mich fragen, warum sind die so viel schlechter? Ist das wirklich der Burkhardt? Dann sage ich immer, für mich ist der Hauptgrund, dass Spieler in der letzten Saison massiv überperformt haben einfach und diese Saison aber nicht zurückfallen auf ihr Normallevel, sondern massiv unterperformen. Ja. Und das erklärt so, das ist so meine, jetzt mal sehr oberflächliche Form der Erklärung, was da gerade beim Großen und Ganzen schief läuft. Also wir haben ja viele Spieler.
Du hast 100% ja auch recht.
Genau, wir haben ja so viele Spieler, die sind jetzt nicht die größten Individualisten, die sind in der funktionierenden Mannschaft, können die wirklich einen sehr, sehr guten Teil spielen. Und die performen total unter.
Und dann möchte ich eure beiden Aussagen verknüpfen, weil Felicitas hat ein Pärchen angesprochen, Cassie-Nebel beispielsweise. Ja. Gut, der eine ist jetzt verletzt, aber was dann Henriksen gemacht hat, ist, er hat die Spieler nicht mehr da eingesetzt, wo sie stark sind. Er hat Spieler willkürlich fast schon eingesetzt. Das beste Beispiel jetzt gegen Freiburg, Jae-Sung Lee auf der 6, was mit Verlaub komplett in die Hose gegangen ist, während du gleichzeitig einen gelernten Sechser mit Leonard Maloney auf der Bank sitzen hast. Ich glaube tatsächlich, was du damit zu 100% richtig und einfach verständlich analysierst, ist die Tatsache, dass bestimmte Spieler sich weiterentwickeln wollten und sollten. Und ich nehme mal das Beispiel Kai Schusano. Da war klar nach der Saison, er muss offensiv schon besser werden. Was hatte der gefühlt? Einen Torschuss. So, ansonsten wenn defensiv überhaupt. Sehr, sehr gut, aber nach vorne ist noch wirklich viel Platz. Gut, sollte er tun, hat er getan. Das verlangt aber, als jemand, der dann in der zentraldefensiven Position unterwegs ist, dass dahinter, nämlich in der Innenverteidigung, aufgerückt wird, mehr nach vorne verteidigt wird, etc. pp. Wie viele Tore haben wir bekommen, weil diese Innenverteidigung falsch rausgerückt ist? Freiburg ist dasselbe Spielchen wieder. Stefan Bell rutscht raus, der Ball geht an ihm vorbei, er crasht mit jemandem zusammen, er ist komplett aus dem Spiel genommen. Oder eine ähnliche Situation, Stefan Bell köpft den Ball unbedrängt zu einem Freiburger Spieler, der Raum hinter ihm ist offen, flupp, weg. Und das bedingt sich dann so ein Stück weit. Da ist der Raum da, Stefan Bell kann ihn von der Leistung her gar nicht ausfüllen und auf einmal zerbricht dir da hinten die komplette Achse. Du hast keinen Anker mehr im Spiel, gar nichts mehr. Und anstatt dann zu sagen, okay, wir müssen gucken, Podolski spielt das in der Conference League eigentlich sehr, sehr gut auf der zentralen Innenverteidigerposition, dann setze ich den jetzt auch als zentralen Innenverteidiger ein. Nein, stattdessen gegen Freiburg setze ich ihn dann auf die Halbverteidigerposition.
In seinem, das muss man einfach immer dazu sagen, in seinem ersten Bundesligaspiel.
Exakt.
Muss man nochmal sagen, weil er, glaube ich, jetzt Conference League-Einsätze schon hatte und man dann immer so denkt, ja, okay, der hat ja schon ein bisschen Erfahrung, aber nee,
nein,
also erstes Bundesligaspiel und in Freiburg, das ist jetzt, ja, das ist nie dankbar in der Bundesliga sein erstes.
Aber vor allen Dingen von einer ganz anderen Kulisse, ganz anderes Medienaufkommen, ganz andere Präsenz. Das macht was mit dir. Auch vielleicht nochmal eine ganz andere Wettkampfspannung drin. Jetzt ist zum ersten Mal Daily Business für dich angesagt, nämlich nicht nur Mr. Conference League Europanacht. Das macht was mit einem Spieler. Dafür hat er es trotzdem extrem gut gemacht.
Ja,
aber halt auf einer Position, die eigentlich nicht die seine ist. Und das kannst du mit ganz, ganz vielen Spielern durchexerzieren. Und anstatt dann Spieler zu nehmen, die bestimmte Positionen erfüllen, weil sie gut spielen zu einem Zeitpunkt, wir können über Nadin reden. Wird er nicht eingesetzt, sondern Jae-Sung Lee darf weiterspielen.
Mhm. Hollerbach war wieder zentral. Also das haben wir uns ja auch jetzt über einen längeren Zeitpunkt angeguckt. Es hat einfach nicht funktioniert. Ja. Und dann in Freiburg steht er wieder da.
Ich dachte, wir wären über diesen Punkt hinweg.
Danke.
Und dann möchte ich halt etwas aufzeigen, das verunsichert eine Mannschaft, das verunsichert die Einzelspieler und du hast nicht mehr diese starken Pärchen. Du hast nicht mehr Paul Nebel und einen spielstarken Außenverteidiger hinter sich. Ich habe es damals gesagt, für mich wäre immer noch die erste Lösung Nardin auf dieser Position gewesen. Offensiv stark, hat in der Vorbereitung gezeigt, dass er das defensiv besser macht inzwischen. Der kann weiter dazulernen, der wächst in die Position rein. Ist für Paul Nebel ein ganz anderes Spiel, als wenn Silvan Widmer auf einmal hinter ihm ist. Oder auch ein Philipp Mwene, die beide, nach vorne eigentlich gar nichts mehr zustande kriegen. Und dann löst du halt das auf und brichst den Flow dieser Spieler. Du brichst sowohl den Flow von einem Nadin, der viel Alu getroffen hat und kurz davor war, sein erstes Tor zu schießen. Du brichst den Flow von einem Paul Nebel, der es noch zur Nationalmannschaft geschafft hat und danach in der Versenkung verschwindet und auf einmal hast du nichts Funktionierendes mehr in der Mannschaft, weil du die Spieler nicht mehr da einsetzt, wo sie stark sind. Und das erschließt sich mir bis heute nicht zu 100%, warum Henriksen so stur an seiner einen Idee festgehalten hat und auf bestimmte Spieler gesetzt hat, die auf bestimmten Positionen eher eingesetzt hat als Ersatzspieler, die diese Position gelernt haben beispielsweise. Also es ist komplett verquer an der einen oder anderen Stelle.
Es ist ein bisschen eine Art der Boos, glaube ich, dass man irgendwann...
Und der Dänen.
Ich weiß nicht, sie sind, wer heißen beide...
Kasper Juhlmann. Kasper Juhlmann auch.
Stimmt, auch ein sturer Trainer. Toller Trainer, sturer Trainer aber.
Absolut, genau.
Das stimmt, ne? Und gerade in dieser Phase, wo Unruhe aufkommt, wo es nicht läuft, wo man sagen kann, lasse ich mich jetzt drauf ein, etwas zu probieren, sind diese drei immer stur geblieben und sind damit leider dann auch immer gescheitert in Mainz.
Ja, und es ist auch undankbar, dann die Kette weiter durchzuziehen. Dann kommen wir zum Thema Spieleröffnung. Nadim Amiri soll die Spieleröffnung quasi aus der Kette raus machen, soll aber gleichzeitig bitte noch den entscheidenden Pass vorne am 16er geben. Das ist nicht sein Spiel, da ist der A zu langsam für und B viel zu schnell platt. Mhm. Ja? Da hat er die Luft auch nicht mal für das bisschen Kreativität, das er dann vorne braucht.
Und der spielt ja eh schon was jede Woche.
Oh, und dann auf einmal landet die Spieleröffnung bei den Torhütern, wo wir auch ehrlicherweise zugeben müssen, unter Stefan Kunert liegt der Fokus der Ausbildung weniger, auf der fußballerischen Eröffnung. Ja. Und das ist ja dann auch undankbar für die und auf einmal werden auch die immer unsicherer. Und auf einmal ist ein Robin eben auch nicht mehr der Robin von der letzten Saison, sondern auf einmal macht er auch seine Wackler und auf einmal verunsichert das die Kette zusätzlich. Und anstatt dann, wie in der Saison davor, in jedem Mannschaftsteil einen Mannschaftskapitän zu haben, der andere Spieler besser macht, hast du einen komplett verunsicherten Hühnerhaufen, der als Mannschaft aber noch funktioniert und wirklich an der einen oder anderen Stelle mit dieser, ich sag mal, integren Charakter einer Mannschaft die ein oder andere Katastrophenleistung überdeckt hat. Stichwort zweite Hälfte Hoffenheim. Ja, sowas. Mhm. Aber da war nichts mehr für mich, was mich taktisch hat glauben lassen, das geht noch. Sondern wir haben eine integre, vernünftige, sozial funktionierende Mannschaft, die, finde ich, anders aufgestellt auch noch funktionieren könnte. Aber halt nicht mehr so, wie Henriksen es gern gehabt hätte.
Aber um ehrlich zu sein, ich habe mich da am Sonntag vor den Fernseher gehockt und das Spiel gegen Freiburg geguckt und habe schon gedacht, was erwarte ich mir eigentlich? Also vielleicht war mir auch einfach wirklich kalt und ich war wirklich sauer in Rumänien, aber ich konnte mir mit keinem Willen vorstellen, dass ich da auch nur im Ansatz gegen Freiburg in der Bundesliga eine bessere Leistung zu Gesicht bekomme. Ich weiß nicht, du warst ja vor Ort, wie war es denn da?
Ich muss eine Sache dazu sagen, ein Disclaimer. Du hast mich so lieb als den Peter von Merkuris vorgestellt. Das stimmt auch, aber ich darf ja auch das großartige SWR-Format Dein FSV machen, in dessen Diensten ich also in Freiburg war am Sonntag, um dort mit den Fans zu quatschen. Sonst hätte ich mir das vielleicht auch anders überlegt. Aber ich mache es ja gerne und war noch ein bisschen auf dem Weihnachtsmarkt. Schöner Tag, immer noch schlechtes Wetter, aber ich mache jetzt die große Weihnachtsmarkt-Tour durch Europa. Und bin da hingefahren mit einem sehr guten alten Freund, mit dem ich schon seit fast 25 Jahren Mainz 05 gucke. Und wir haben uns beide gesagt auf der Hinfahrt, boah, das kann heute nichts werden. Mhm. Und dann kommt mein Jürgen Höller-Optimismus, den ich mir irgendwann so krampfhaft einrede, wo ich dann komplett in so eine Esoterik abdrifte und sage, wenn ich jetzt fest genug dran glaube, funktioniert's, dass ich gesagt habe, Amiri nicht dabei, Zentner verletzt, Chor gesperrt, jetzt kommen wir. Und dann waren 5 Minuten rum, dann fiel das erste Gegentor, was zum Glück nicht gezählt hat, weil man Daniel Da Costa übersehen hat auf der Abseitslinie.
Also, warte mal kurz, also das war wirklich unglaublich.
Absurd.
Habe ich auch noch nicht erlebt, da kann man wirklich froh sein, dass es am Ende auch völlig egal war, ob dieses Tor zählt oder nicht, weil das Spiel so klar war. Mhm. Aber nach 10 Minuten, glaube ich, oder nach 12, glaube ich, ist 1-0 gefallen für Freiburg, nach der Ecke auch, ist dann auch bezeichnend, so ein Gegentor. Dachte ich, ach du Heiliger, das wird aber mal gar nichts heute. Und man hat es ja wirklich gesehen an der Körpersprache, an der Art und Weise. Ich glaube, wir waren nach 20 Minuten noch nicht einmal mit dem Ball in der Nähe des 16ers von Freiburg. Also zumindest nicht mit einem kontrollierten Ball, den irgendeiner mal gehabt hätte. Ich habe es lange nicht mehr erlebt, dass ich nach einer halben Stunde so, als dann auch die rote Karte und das zweite Tor da waren, dass ich gedacht habe, wow, das Ding ist so durch. Nach einer halben Stunde, es ist komplett durch.
Und ich dachte mir halt immer die ganze Zeit, ey, wenn es doch jetzt so schlimm ist, dann müsste Henriksen doch begreifen und sagen, okay, alles klar, ich weiß ja eigentlich, es ist ja offensichtlich, wie es anders laufen müsste. Und jeder in der Kurve hat ja quasi dieselben Ideen. Das ist etwas, was ihn auch wieder mit Bo Svensson eint.
Ja, ja, ja.
Jeder weiß eigentlich die Lösung. Warum siehst du sie denn nicht? Was mir auch wieder Hoffnung für den nächsten Trainer gibt. Egal.
Ja.
Dass mir dachte, jetzt, aber jetzt, jetzt überwindet er sich selbst und stellt um. Nein.
Nö. Nee.
Nee.
Not nee. Gonna happen.
Ich hatte sogar gehofft, also aus komplettem Fatalismus schon, dass er jetzt einfach sagt, Fabio Moreno Fell,
ja,
mach dich fertig.
Alter, wie alle Mainzer,
uns da raus.
Wie wirklich wie alle Mainzer diesen einen Heilsbringer gesucht haben und so, wann kommt Moreno Fell? Wann kommt
er? Also ich meine, das war ja auch schon wieder klassisch. Wir verlieren in der Conference League, nach dem Spiel sagt Henriksen, zählt Viper an. So, aus ja. dem Nichts, einfach buff, sagt hier, der bringt keine Leistung und das geht bei uns nicht. Dann fährt er nicht mit nach Freiburg und du siehst einfach, offensiv geht wieder gar nichts, aber Moreno Fell sitzt auf der Bank. Dann ja. muss es halt dieser Spieler sein, weil alle anderen, den haben wir jetzt schon lang genug zugeguckt, wie sie es nicht hingekriegt haben. Das ist so der einzige ja. Hoffnungsschimmer, der wirklich noch da war.
Also du redest über Qualität und nimmst quasi jemanden mit, der letzte Saison noch Oberliga gespielt hat.
Verbandsliga. 50 Tore in der Verbandsliga.
Absolut Weltklasse und da ist auch wieder die alte Weisheit des Tigers, der sagt, wenn du in der Verbandsliga, das war eine andere Liga, selbst in der Kreisliga, wenn du weißt, wie man Tore schießt, dann kannst du das auch in höheren Ligen vollbringen.
50 Tore da sind vielleicht ein Bundesligator.
Aber das hätte uns ja schon gerettet an der einen oder anderen Stelle.
Es wäre mehr, als wir am Ende hatten, oder? Eben. Wenn ich richtig zähle.
Aber trotzdem, auch wenn das jetzt alles so klar und offensichtlich irgendwie da liegt und wir uns alle einig so ein bisschen über die Gründe sind, trotzdem macht mich der Abgang jetzt traurig von Henriksen. Weil irgendwie hat der Kerl mich schon mitgenommen.
Ja, ein Verrückter, habe ich heute, glaube ich, geschrieben, also jetzt im besten Sinne, verrückter Typ. Ich erinnere mich an seine Antrittspressekonferenz, an Fasnacht Dienstag. Ich lag schwer verkatert im Bett und dachte, Gott, die Welt geht unter, Mainz 05 geht zumindest mal unter. Und sehe diese Pressekonferenz und denke, Alter, was ist das für ein Typ? In diesem Jackett, das er noch anhat und dann noch diese Frisur und dachte, das ist ja der verrückteste Kerl, den ich jemals gesehen habe.
Auf übermotiviertem schlechten Englisch.
Ja.
Der hat alle wach geküsst. Also ja, wirklich. Das war wie so ein spiritueller Erweckungsmoment.
Der beste ja. übergriffige Kuss an Fastnacht seit sehr langer Zeit.
Vielleicht der einzige. Ja. Ich weiß es nicht genau. Ich hab den gesehen und dachte, also ich habe keine Ahnung. Also wenn irgendwas uns noch retten kann oder irgendwer, ey, dann dieser Typ. Und dann, ich erinnere mich, dann habe ich das Instagram-Video gesehen. Ich glaube, er hat am Aschermittwoch hat er dann die erste Trainingseinheit gemacht. Wie er da rauskommt in dieser unförmigen Jacke. Und da stehen im strömenden Regen so 40 Rentner. Und irgendeiner aus dieser Rentnerriege schreitet so raus auf ihn zu und begrüßt ihn mit einem Handschlag. Und er ist sofort, hallo. So. Ich habe gedacht, geil, dieser Typ ist ja vollkommen bekloppt. Der lässt sich hier wirklich drauf ein, auf diesen Scherbenhaufen. Und das ist so meine Erinnerung, das ist wirklich der Heilsbringer gewesen damals.
Ja, wir haben auch dann relativ zügig nach den ersten paar Spielen und vor allem den ersten PKs, weil die haben wir ja alle, also wir haben ja dann wirklich alle gemerkt, okay, der Baum brennt, wenn der anfängt zu reden. Es ist alles Fußball, Leben, Emotionen. Wir kriegen das zusammen hin, wir schaffen das. Wir haben hier Wikinger und so.
Ich bin ein alter Bastard.
Genau, also das war einfach so wirklich so nach dieser entbehrungsreichen, kargen, also wortkargen Bo Svensson-Endzeit, sage ich mal, das ist auf so fruchtbaren Boden gefallen und alle Mainzer ja. waren sofort wieder da und sagt, ja, das ist der dänische Klopp, der hilft uns, der holt uns hier, der zieht den Karren aus dem Dreck. Und ich habe jetzt auch tatsächlich nochmal heute die PK geguckt nach Rosenmontag dieses Jahr, weil das war ja wirklich der emotionale Höhepunkt, wo klar war, ey, Champions League wäre drin und wir hatten ja in Mainz, keine Ahnung, 15 Grad, purer Sonnenschein und die waren alle auf der Gas und also wie er da auch wieder begeistert davon erzählt hat, was das mit der Mannschaft macht und mit ihm und du konntest dich bei dem halt einfach immer drauf verlassen, er ist total verrückt, aber es funktioniert irgendwie und ich meine, allein als er dann immer, wenn er in die Kurve gelaufen ist, kannst du ja die Uhr nachstellen. Es war einfach immer lustig und selbst jetzt am Ende, wo auch alle gesagt haben, so ey, es gibt wirklich nicht mehr viel, was hier zu feiern ist, der hat es ja einfach durchgezogen.
Ja, und Ich habe mal kurz so nach dem zweiten Spiel, ich glaube das zweite Spiel, kann es sein, war das dieses 7-1 in München oder das war das dritte Spiel? Das war so eins der ersten Spiele, wo ich schon dachte, oh, diese Motivator-Kiste, die ist aber ganz schön schnell da ausgelutscht. Und er hat uns da auch eines Besseren belehrt, ne? Weil am Ende musst du sagen, dieser Klassenerhalt, also das war erstens nicht für möglich gehalten und zweitens, man muss sich das nochmal vor Augen halten, also was für einen Kraftakt diese Mannschaft hingelegt hat, wie man da Dortmund am vorletzten Spieltag zu Hause, gut mit der B11, aber da 3-0 aus der Hütte gejagt hat, wie man in Wolfsburg, ich meine, war das sogar nach einem Rückstand in Wolfsburg, kann das sein? Mhm. Ich glaube, man hat hinten gelegen und dann 3-1 gewonnen. Also da ist so schnell so viel zusammengewachsen. Du hast gemerkt, Johnny Burkhardt, der ja einfach auch ein Schlüsselspieler war in den letzten 2 Jahren, jetzt nachdem er wieder fit war, der kommt so gut mit diesem Trainer klar. Und dieser Trainer macht ihn so einfach, indem er ihm so ein bisschen über die Bäckchen reibt und auf die Schulter klopft und sagt, ja Junge, du machst das schon. Hat er den komplett auch aus diesem Tal geholt. Der Typ hat über ein Jahr kein Fußball mehr gespielt, weil er es einfach nicht konnte. Und so viele Spieler, die aufgeblüht sind. Ach, ich komme schon wieder richtig in Schwärmen, merke ich, wenn ich über Bo rede.
Ja, und dann vergisst man trotzdem, dass zum Beispiel nach dieser genialen Rückrunde Brian Gruder weggegangen ist, obwohl der so unfassbar gebondet hat mit Nadim Amiri, ja. Und dann waren die ersten 10 Spiele richtig räudig in der Bundesliga. Und dann hat es aber Zoom bei ihm gemacht. Und er hat verstanden, ich muss den Paul Nebel anders einsetzen. So. Also man hat ja schon gemerkt, so diese Verarbeitungsprozesse, die liefen da was anderes, etwas langsamer ab, könnte man sagen. Aber das war alles in Ordnung, weil man hatte auch das Gefühl, dass er sagt, ja, okay, war mein Fehler, sehe ich, ändere ich. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, dass er sich festgefahren hatte. Mhm. Und da kam er nicht mehr raus. Und nur mit Energie kommst du da auch, glaube ich, ganz, ganz schwer wieder raus. Und trotzdem geht es mir genauso wie euch, wenn ich mich zurückerinnere an Bo Henriksen, der einfach 1:1 Ted Lasso aus Dänemark ist, ja, den du einfach vermutlich auch im Fastnachtskostüm als Ted Lasso von der Straße, von der Gas geholt und einfach da in die PK gesetzt hast mit seinem weirden blauen Sakko. Das war eine Type. So ja. Typen, wie du sie einfach fast gar nicht mehr hast in der Bundesliga. So ein Typ, wie Sandro Wagner gerne gewesen wäre. Ja. Jemand, ja. Der, wenn
sehr
er...
Sehr gut gesagt, sehr gut gesagt.
Jemand, der, wenn er Lebensweisheiten rausgehauen hat, dabei nicht so klang, als ob er sich die vorher aufgeschrieben hätte, sondern dass er sie wirklich lebt. Aber ich glaube, am Schluss konnte er seinem eigenen Standard nicht mehr gerecht werden. Und als er gefordert hat, mehr Mut, hat er selbst keinen Mut mehr gehabt, anders aufzustellen. Keinen Mut mehr gehabt, sich selbst in Frage zu stellen. Und ich glaube, dieses permanente an die Grenze seines eigenen Energielevels gehen, vielleicht ist das was er aus Mainz mitnehmen kann, das muss auch zum Selbstschutz, darf das auch nicht sein eigener Weg sein des Coachings, sonst kann er langfristig damit keinen Erfolg haben, weil er einfach Raubbau an sich selbst auch irgendwo betreibt.
Ja, und ich habe auch dann nochmal überlegt, was bleibt von ihm? Und da hattest du, da haben wir im Vorfeld ein bisschen drüber gequatscht, und da hast du was gesagt, was auch so wirklich bei mir nachgehallt hat. Ich glaube, das Wichtigste, was wir von Bo Henriksen einfach mitnehmen müssen, ist aber auch dieser Wille, besser zu sein. Also, dass Mainz 05 eben nicht jedes Mal in der heidelschen Tradition sagt, Klassenerhalt ist das oberste Ziel, sondern dass einfach ganz klar, und da hat er, glaube ich, in Nadim Amiri einfach einen guten Partner gefunden, sagt, nee, Mainz 05 kann besser sein.
Ich glaube, ohne Bo Henriksen hättest du Nadim Amiri auch so nicht halten können.
Schwierig, ja. Sehr, sehr schwierig. Ich glaube, der hat schon auch in Nadim Amiri sehr viel bewegt und sehr viel Fantasie geweckt nach diesem Klassenerhalt, dass ja jeder dachte, jetzt haben wir einen Klassenerhalt, jetzt ist Sommerpause, warum soll es jetzt nicht einfach so weitergehen? Und jetzt mal zusammengefasst, es ging ja dann auch wirklich die Saison so weiter. Klar, dann mit einer Rückrunde haben wir gerade schon drüber geredet, da wurde es dann schwieriger. Ich habe auch heute nochmal so ein Bild von ihm gesehen am Rosenmontagszug mit so 2 Bierdosen in der Hand. Damals nach dem Klassenerhalt, weiß ich noch, da hat er irgendwo auch noch eine Fluppe hinterm Ohr, wo man auch immer so dachte, du bist schon auch ein Besessener und du willst das hier auf dem Platz alles geben, aber das ist schon auch ein Typ, der weiß, dass es noch was außerhalb von Fußball gibt und er hat immer tolle Geschichten auch aus seiner Karriere, seinem Leben erzählt. Ich erinnere mich, er hat mal erzählt, er hätte als Jugendspieler mal in Bernabeu spielen können.
Genau.
Die Geschichte. Ich krieg sie nicht mehr ganz zu Ende. Er hat sie nicht gemacht, weil er lieber in Urlaub gefahren ist. War das so?
Ich weiß es nicht mehr.
Aber irgendwer hat er gesagt, ach nee, keine Ahnung, da komme ich schon noch mal hin in meinem Leben. Und er kam nie wieder hin.
Aber War das nicht das, wo er sich 7-mal das Kreuzband gerissen hat und dann Automechaniker geworden ist?
Nee, das war der andere. Das war der andere.
Das war der Schweizer Bo, genau.
Ich erinnere. Ja, stimmt.
Aber da merkst du, und darauf will ich hinaus, Bo Henriksen hat diese Eigenheiten, diese Charakteristika verschiedener 05-Legenden in sich vereint. Es war ein Besessener irgendwo wie Thomas Tuchel. Der war emotional instabil wie Jürgen Klopp. Der hatte eine Lebensgeschichte wie Martin Schmidt irgendwo. Hätte er jetzt noch ein bisschen mehr Taktik von Thomas Tuchel mitgehabt, ich glaube, es wäre der perfekte Ausgang gewesen und eine sehr lange, große Liebesgeschichte geworden.
Ja, er hatte die Frisur von Čeko Buvac auf jeden Fall. Leider nicht das taktische Know-how, aber die Frisur, die war sehr schön.
Die Frisur hat auf jeden Fall schon gesessen. Und umso schlimmer finde ich, was dann die letzten 2 Tage abgegangen ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Es fing ja an, wir müssen jetzt nicht darüber reden, wie desolat Freiburg war, das ist klar. Und für mich ist auch klar, dass Craiova und Freiburg der endgültige Sargnagel waren. Dass diese Spiele einfach beim Vorstand dafür gesorgt haben, dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt hier einschreiten. Aber wie kannst du denn bitte diesen Mann, der ja diese Verdienste auch um Mainz 05 hat, 2 Tage lang nach den Aussagen, die Nico Bungert in Freiburg am Sonntagabend getätigt hat, allein im Regen stehen lassen, damit allen deutlich signalisieren, du suchst gerade nach einem Trainer und damit diesen Mann endgültig öffentlich derangieren?
Also man muss nochmal ganz kurz zur Einordnung von Freiburg sagen, die Situation war diesmal so, dass die mitgereisten Mainzer Fans nicht geschimpft haben, nicht weggewunken haben. Sie haben sich organisiert, sie haben 10 Minuten vor Spielschluss die Fahnen eingerollt und haben gesagt, wir feiern uns jetzt selbst. Und sobald dieses Spiel vorbei ist, gehen wir hier raus. Und wir zeigen der Mannschaft die kalte Schulter, den Rücken. Aber es gibt keine Reaktion. Und ich finde, Ignoranz ist das Schlimmste, was man einer Mannschaft antun kann als Fan. Das ist, ihr seid uns egal. Dieses Wechselspiel, da sind wir wieder dabei, das gar nicht mehr stattfinden kann, das ist schlimm. Und was Nico Bungert gemacht hat, er hat ihn angezählt und er hat ganz klar das Signal gesendet, wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen aufarbeiten. Und dann passiert nicht 2 Tage nichts, sondern 2,5 Tage nichts.
Ja.
Und ich finde schon auch, dass Fans, dass die Öffentlichkeit, dass die ein Anrecht haben zu erfahren, was ist denn jetzt das Ergebnis dieses Zusammensetzens, wie lange soll denn das gehen?
Ja.
Und ich glaube, da sind komplett die Fetzen geflogen. Und ich weiß auch nicht, ob es da nicht auch einen internen Machtkampf gab zwischen Heidel, Bungert und wer da sonst noch so rumsitzt. Ich weiß nicht, ob Christian Heidel so zufrieden ist, damit den Trainer gehen zu lassen oder ob er gesagt hat, ich würde gerne auch weitermachen mit ihm, weil was ich so gehört habe, war er zumindest die letzten Wochen noch sehr überzeugt von Bo Henriksen.
Es ist eine absolut unwürdige Hängepartie, die da passiert ist. Also ich finde, du hast da vollkommen recht, ich finde das Bo Henriksen gegenüber absolut unwürdig, aber es ist auch einfach ganz klar, es beschädigt alle im Verein. Alle handelnden Personen haben da wirklich klar und offen gezeigt, dass sie eigentlich mit so einer Situation nicht umgehen können. Weil du kannst mir nicht erklären, in der Situation, in der sich Mainz 05 sportlich gerade befindet und auch mit dem Terminkalender, den wir haben, dass man es sich leisten kann, 2,5 Tage nicht zu kommunizieren. Und das war ja heute, wir haben es am Anfang gesagt, wie der Tag abgelaufen ist, aber es war ja im Prinzip klar, es muss heute irgendwas passieren, egal wie.
Und jemand, der das hautnah miterlebt hat und der sonst hier ganz häufig am Tisch sitzt, der war am Bruchweg und hat kalte Füße gehabt den ganzen Tag. Ich hoffe, er hat sie inzwischen nicht mehr. Aber Florian Schlecht war den ganzen Tag am Bruchweg und seine Eindrücke hat er uns mal zugeschickt.
Also ich fühle mich nach dem Tag heute so ein bisschen wie ein Fischstäbchen, dass ich jetzt erstmal eine warme Pfanne suchen muss, um wieder auf Normaltemperatur zu kommen. Denn journalistisch bedeutet ein solcher Tag wie heute vor allem warten, warten, warten und im Dezember eben in frostiger Kälte wie heute am Bruchweg. Also wir haben literweise Kaffee getrunken, waren am frühen Morgen schon da. Und Christian Heidel fuhr irgendwann an uns vorbei und sagte, also ihr friert euch hier heute umsonst die Füße ab. Wir haben dann trotzdem ausgeharrt, denn insgesamt muss man sagen, diese Trennung von Bo Henriksen, die hat sich seit der 0-4 Niederlage in Freiburg mehr als angedeutet. Das waren ja erstmal die Worte von Nico Bungert, der ihm die Rückendeckung verweigert hatte. Und dann gab es wirklich 2 Tage lang frostige Schweigen. Heute Morgen dann auf einmal die verschobene Trainingseinheit, die auf einmal nicht öffentlich war. Und alle Indizien deuteten darauf hin, dass heute etwas passiert. Und Irgendwann fuhren dann auch Spieler an uns vorbei, die schon sagten, ja, das Training ist verschoben worden, die auch nicht so richtig wussten, wie es jetzt mit Bo Henriksen weitergeht, die sich auch ihre Gedanken gemacht haben, die uns auch sogar in Teilen gefragt haben, wisst ihr was Neues? Das war dann schon ganz spannend. Also man, wenn man da mal so einblickt in so ein Fußballgeschäft, dann lernt man sehr schnell, dass die Spieler häufig mit die Letzten sind, die dann von so einer Entscheidung auch etwas erfahren. Und ja, viele haben sich da heute natürlich ihre Gedanken gemacht, weil Bo Henriksen auf jeden Fall ein Trainer war, der ihnen menschlich sehr, sehr viel mitgegeben hat, der auch hier eine sehr erfolgreiche und sehr emotionale Zeit geprägt hat. Und über die Stunden wurde dann immer deutlicher, dass eine Trennung wohl unausweichlich ist. Irgendwann war der komplette Vorstand da mit Stefan Hofmann, mit Christian Heidel, mit Jochen Röttgermann, was ja an einem normalen Trainingstag am Bruchweg schon eher eine absolute Ausnahmesituation ist. Ja, und irgendwann so gegen 4, kurz nach 4, ist dann Bo Henriksen aus den Katakomben Bruchweg gekommen, ist in sein Auto gestiegen. Einige Fotografen haben ihn dann abgelichtet und er ist dann mit dem Auto losgefahren, hat dann seine Frau noch eingesammelt, die auf ihn gewartet hatte in einem nahegelegenen Café. Und ja, bin dann noch kurz zu ihm. Er war dann aber schon sichtlich angefasst, hat noch gesagt, danke, mein Freund. Ich hatte ihm noch für die Zusammenarbeit gedankt. Aber ja, es war dann kurz nach so einer Trennung einfach schon so, dass er da auch nicht mehr aufnahmefähig wirkte. Und ich glaube, dass er diese Situation jetzt auch erstmal verdauen muss, zumal die letzten Tage auch nicht leicht gewesen sein dürften für ihn. Es war ja schon so die Frage mit dieser Funkstille, wann verkündet der Verein tatsächlich diese Trennung und wann ist es dann tatsächlich soweit? Ja, und jetzt bin ich natürlich gespannt. Also die Formulierung in der Pressemitteilung deute ich für mich schon so, dass man noch auf der Suche nach einem Wunschkandidaten ist. Trotzdem finde ich, dass Benny Hoffmann diese Chance verdient hat, am Freitag die Mannschaft gegen Borussia Mönchengladbach als Trainer anzuführen. Es ist natürlich deswegen auch ganz, ganz spannend, weil er einer der ganz großen Förderer von Nelson Weiper war, der mit ihm große Erfolge gefeiert hatte, U19-Meister und der ja im Wesentlichen auch dazu beigetragen hat, dass Nelson Weiper auch den Sprung in die Bundesliga-Mannschaft geschafft hat. Und ich gehe fest davon aus, dass er ein ganz großer Gewinner dieses Trainerwechsels sein wird. Bin deswegen sehr, sehr gespannt, in welche Form er den Nelly bis Freitag bringt. Und nach den Erfolgen, die Benny bei Mainz 05 hatte, U19-Meister und auch mit der U23 inzwischen im Seniorenbereich eine ganz formidable Entwicklung genommen. Und man muss immer sagen, U23, wer sich Regionalliga anschaut, das ist Männerfußball par excellence, das ist kein Jugendfußball mehr. Und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Ideen er der Mannschaft jetzt zu Freitag schon mitgibt gegen Borussia Mönchengladbach. Die haben jetzt ja gegen St. Pauli auch einen Dämpfer im DFB-Pokal bekommen, sind also auf keinen Fall ein unbezwingbarer Gegner. Und von daher bin ich gespannt, was für eine Mannschaft wir am Freitag sehen werden. Auf jeden Fall ist klar, da muss Vollgas drin sein und da wird Vollgas drin sein. Vielleicht auch die ein oder andere gute taktische Idee.
Boah, jetzt hat der Schlechti uns gespoilert. Jetzt wissen wir alle, wer am Freitag auf der Bank Platz nehmen wird. Verdammt. Aber bevor wir über den nächsten Trainer mit B reden, der auch gleichzeitig der häufigste Gast im Hinterhofsänger-Podcast gewesen ist.
Freund des Hauses
sozusagen.
Certified Hinterhofsänger.
Müssen wir natürlich erst nochmal über diesen Tag reden, weil es sind schon Worte gefallen wie unwürdig und der Trainer wurde derangiert. Für das, was er geleistet hat, ist das nicht angemessen im Umgang. Ja. Und Peter, du hast bereits einen möglichen Machtkampf ins Feld geführt. Mhm. Für den Kontext muss man sagen, das ist ein Machtkampf, der jetzt nicht erst seit gestern oder seit dieser Saison tobt, sondern auch schon die Saison davor tobte und auch schon davor eigentlich ein kleines Stürmchen gewesen ist. Mhm. Und es geht ja eigentlich so ein bisschen zwischen NLZ und Profiabteilung hin und her. Und um die großen Granden Christian Heidel, Volker Kersting, und wer so sich welchem Lager so ein klein wenig zuordnet. Und man merkt schon, dass da jetzt Unruhe drin ist und mit Leuten wie Bungert, Michael Schönweiz, die Nachfolge vielleicht mal von Christian Heidel anstoßen sollen, ist auch nicht mehr ganz klar. Ähnlich wie es schon bei Martin Schmidt übrigens nicht mehr ganz klar war, wer hat denn jetzt hier eigentlich noch das Sagen und wann ist welche Entscheidung von wem getroffen worden?
Ja, absolut. Ich weiß nicht, ich lese Kommentarspalten. Ob das immer so schlau ist, sei mal dahingestellt. Aber natürlich ist da auch immer ein Funken Wahrheit mit dabei unter all den Trash-Kommentaren, die man findet. Und da sagen dann auch viele Leute, ja, Bungert und Heidel sollen gleich weggehen. So als wären das so ein und dieselbe Denkweise. Und ich bin mir da gar nicht so sicher.
Du hast eine hermaphrodite Masse.
Ja, so genau. Und du hast gerade so viele Namen genannt. Ich glaube nicht, dass jeder da immer die absolut gleiche Meinung vertritt. Ich glaube, da wird's, also ich glaube, da sind richtig die Fetzen geflogen in den Büros am Bruchweg in den letzten Tagen.
War das vielleicht aber auch eine Möglichkeit, dass sich ein Nico Bungert mal freigeschwommen hat?
Das kann wissen sein, wir, ne? Aber wir wissen es ja nicht, das ist ja das Problem. Also vielleicht kann man das ja schon mal vorwegnehmen, morgen um 13 Uhr wird es eine Spieltagspressekonferenz geben, beziehungsweise am Donnerstag um 13 Uhr, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt.
Heute Abend noch.
Ja. Heute Abend noch, okay. Also am Donnerstag um 13 Uhr. Da wird nicht nur Benny Hofmann sich den Fragen stellen, sondern auch Christian Heidel. Und ich glaube, es wird nicht die typische Spieltagspressekonferenz, die wird ein bisschen in die Extra-Time gehen. Die wird, glaube ich, so, das wird schon eine Dreiviertelstunde, könnte ich mir vorstellen, bis Stunde.
Oh, da kriege ich so ganz dunkle Déjà-vus, wo es hieß, wir sprechen nur über das Spiel.
Das kannst du morgen nicht machen.
Ich nehme kein Zerwürfnis wahr.
Oh Gott. Das eiskalte Sätze. Eiskalt wie schlecht die Füße wahrscheinlich immer noch am Tag heute.
Ja, ja, also was ich damit aufzeigen wollte, ist, es ist eben nicht ganz so einfach. Ja. Und nur wenn man um diese Sachzusammenhänge weiß, kann man auch die Dimension dieser zwei Tage abschätzen. Was das für mich auf jeden Fall schreit mit der Lösung, jetzt Interimstrainer Benny Hofmann übernimmt, das wäre ja etwas gewesen, was du bereits am Montag hättest kommunizieren können. Mhm. Du hättest Bo Henriksen so überhaupt nicht vor die Wand setzen müssen. Du hättest diesen absolut unrühmlichen Abgang nicht zelebrieren müssen, wie er heute vonstatten ging. Mit widersprüchlichen Aussagen, auch mal aus dem Autofenster hinaus, Journalisten entgegen, mit Spielern, die komplett ahnungslos sind. Mir schrieb noch jemand, könnte das nicht auch einfach das Training wird verschoben, könnte das nicht ein Briefing-Termin sein, sag ich, ist ein sehr intelligenter Gedanke, das Problem ist einfach nur, dann hätten die Spieler vorher abgefangen werden müssen, bevor sie mit der Presse reden, ja. Aber das ist nicht geschehen, ja. Das heißt, die waren genauso uninformiert, die haben genauso am AZ-Ticker gehangen, genauso bei den Hinterhofsängern in die Story durchgescrollt,
ja.
Und irgendwie wusste niemand irgendwas und ich bin durch die Stadt gegangen, weil ich zwischenzeitlich ins Homeoffice gewechselt bin und mich haben Leute vom Bordstein an den Rand gezogen in die Gasse rein, weißt du was, als ob ich Drogen verkaufen
würde,
ich habe die heißen Infos hier. Weißt du, es ist komplett absurd gewesen. Ich habe selten so eine Stimmung in der Innenstadt gehabt, wo Leute wirklich, hast du das gehört? Hast du jenes gehört? Weißt du was? Also es war komplett skurril.
Absolute Bruchbude am Bruchweg. Also wirklich kommunikativer Albtraum. Wie gesagt, das muss man sich auch einfach als Verein schlichtweg, also wie kommt man auf die Idee, sich das leisten zu können? Das ist das, was ich mich halt wirklich frage. Ja, mit Sicherheit werden die nicht untätig zwei Tage gewesen sein, sondern ich gehe auch davon aus, die werden wirklich Tag und Nacht diskutiert haben und da wird es richtig ans Eingemachte gegangen sein. Aber de facto ist nichts nach draußen gegangen, kein offizielles Statement. Und dann heute diese Hängepartie. Also das ist unter aller Sau.
Um noch ein böses Wort reinzuwerfen, Wagenburg-Mentalität.
Oh Junge, ui. Das ist auch wieder ganz ui, dunkel, meine
ganz
Gefühl.
Dünnes Eis.
So, war es
Martin
jetzt?
Schmidt, ja, ne? Ja, ja, gell? Ich fand wirklich das Highlight, also da habe ich wirklich abgeschnallt vor Lachen, war diese Geschichte, dass Schlechte und Kollegen da stehen und die Spieler kommen vorbei und sagen, ja, wisst ihr schon mehr?
Wisst ihr was Neues?
Das habe ich ja wirklich noch nie gehört. Und ich habe schon viel trashige Trainerentlassungsberichterstattung auch außerhalb von Mainz miterlebt, aber das habe ich noch nicht gehört. Wild.
Also es ist wirklich ein absolutes Panoptikum der kommunikativen Entgleisungen, möchte man sagen. Also da hat der Verein überhaupt keine Kontrolle mehr über seine Außendarstellung gehabt. Es ist ja auch nicht so, dass wenn ich nicht kommuniziere, dass ich dann nicht kommuniziere. Keine Kommunikation ist auch Kommunikation. Ja. Und das heizt die Spekulationen ja zusätzlich an. Nicht nur bei den Medien, und es sind nicht die Medien, die hier Unruhe reingetragen haben, sondern auch im Umfeld unter Umständen. Und ich stimme dir dazu, Peter, es wird, glaube ich, hinter den Kulissen ordentlich geknallt haben. Und ich habe mich dann trotzdem gefragt heute, wo war der Präsident, der in diesem Moment die Journalisten abfängt, den Fokus weglenkt und den handelnden Personen Zeit erkauft, der ein paar Phrasen raus hat. Es muss jetzt nichts Weltbewegendes sein, ja, aber der denen Zeit erkauft und der das Narrativ wieder ein bisschen in die Hand nimmt, sodass es nicht komplett bonkers geht und keiner mehr weiß, was eigentlich los ist, inklusive der Spieler. Und stattdessen macht sich da irgendjemand das Hintertürchen rein und das Hintertürchen wieder weg. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand hier mal wirklich das Heft des Handels in die Hand nimmt und probiert, die Situation auch mal zu beruhigen.
Ja, also zum Thema Präsident, ich glaube Stefan Hofmann in allen Ehren, aber ich glaube, er ist nicht der Lautsprecherpräsident, er ist nicht derjenige, der sich da jetzt in den Vordergrund drängt. Also interpretiert er seine Rolle nicht. Das hat ja mitunter auch seine Vorteile, wenn wir uns die großen Chaos-Clubs, Stichwort Schalke etc. angucken. Wenn wirklich jeder, der irgendein Amt im Verein hat, meint, über die Presse kommunizieren zu müssen, ist das auch nicht gut. Aber ich stimme dir zu, heute hätte Stefan Hofmann in irgendeiner Form, mit irgendwelchen Phrasen, mal so ein bisschen ironischerweise durch Lautstärke Ruhe hineinbringen können.
Das hast du gerade schon gesagt. Sagen müssen. Also er hätte ja auch einfach auftreten können und einfach Ruhe.
Also lauter
können.
Als nichts sagen. Das genau. Das ist ja nicht so viel.
Oder einen leisen Abgang machen.
Weißt du, das auch immer, ja.
So, wenn doch schon alle da sind, wenn doch klar ist, der gesamte Vorstand ist da, es ist offensichtlich, da kocht es gerade richtig hinter den Kulissen. Ja. Dass ich doch gucke, dass dieses Feuer nicht auf den Parkplatz des Bruchwegs übertritt und auf einmal die komplette Innenstadt anzündet, so ein Nero Burning Mainz, das ist dann einfach ein bisschen too much, sondern dass ich gucke, dass ich das irgendwie runtergekocht bekomme, ja. Dass irgendjemand, der jetzt gerade nicht operativ im Handeln drin ist, probiert, das alles etwas runterzukochen.
Ja, weil ich meine, das, was gerade passiert ist ja, dass sich die alles an kommunikativer Hoffnung auf morgen 13 Uhr konzentriert, weil ja auch nicht davon auszugehen ist, mit dem, was heute kommuniziert wurde, dass man morgen einen neuen Trainer vorstellt. Also da glaube ich mittlerweile auch nicht dran, weil das ist ja auch diese Formulierung in der Pressemitteilung, wo klar von Benny als Interimslösung gesprochen wird. Da steht ja dann auch nicht bis zur Winterpause oder, ne, sondern da sind einfach so viele Fragen weiterhin offen, die nicht beantwortet werden, wo keiner sich zu äußert, dass halt wirklich die alles schießt irgendwie ins Kraut, weil dann stellt sich die Frage, haben sie einen gehabt und sind sich mit dem nicht einig geworden oder hat jemand abgesagt oder suchen sie noch? Also es ist ja müßig, das alles auszudiskutieren, aber diese Fragen bleiben halt weiter offen.
Es ist Adventszeit, es ist Spekulatius im Haus, möchte ich dazu sagen.
Reichlich sogar. Ganz ehrlich, also ich glaube auch, Punkt 1, wer heute um 15 Uhr, eine halbe Stunde bevor diese Mitteilung kam, allen Ernstes geglaubt hat, wenn Christian Heidel nicht sagt, nach 2,5 Tagen angezählt Bo Henriksen, dass er irgendwann im Laufe des Tages kommt und erzählt, ja, wir haben uns jetzt zusammengesetzt und wir sind voll und ganz überzeugt, dass Bo Henriksen es noch schafft. Also wer das geglaubt hat, ich glaube, ist ein bisschen naiv vielleicht, ja, oder kennt sich noch nicht Sinne, so im besten Sinn oder kennt sich noch nicht so gut im Fußballgeschäft aus, aber es war klar, dass Bo Henriksen heute nicht oder irgendwann im Laufe des Tages nicht mehr Trainer sein wird. Spätestens morgen dann tatsächlich.
Vor allen Dingen mit welchem Ausgang? Das müssen wir jetzt ja schon mal sagen. Welche Ausstiegsszenarien hätte es in diesen 2 Tagen gegeben? Also du hättest ja ganz früh den Druck rauslassen können, Henriksen geht, Benny Hoffmann soll interimsweise übernehmen und dann hättest du immer noch am Dienstagabend sagen können, wir haben unsere Wunschlösung bekommen, pipapo, passt.
Genau, die Formulierung wäre so sinngemäß, Benjamin Hoffmann wird bis auf Weiteres das Training leiten.
Bis auf Weiteres, so. Um das nächste böse Zitat einzuwerfen.
Genau, bis auf Weiteres ist herrlich unverbindlich, Stand jetzt und so weiter, die ganzen Phrasen kennen wir ja. Aber es hätte einfach mal, Bo Henriksen Klarheit gegeben, es hätte den Fans, es hätte den Journalisten mal Klarheit gegeben, es wäre mal so der ganz große Druck nach Sonntagabend, nachdem Bungert Henriksen angezählt bis ausgezählt hat, hätte das mal rausgenommen. Und das verstehe ich nicht. Ich meine, Christian Heidel ist wirklich ein erfahrener Bundesliga-Manager. Er ist eigentlich ein guter Kommunikator, meiner Meinung nach. Das
absolut,
ist seine ganz große Stärke.
Ja, absolut. Also wenn der was sagt, dann hat das schon immer einen Grund. Sagen wir es mal so. Er ist unabhängig, wo er dich hinleiten möchte. Ja, der weiß schon ganz, ganz genau, was er dir wann in welcher Situation sagt. Und das ist auch in Ordnung. Ja. Das kann er auch sehr, sehr gut. Aber jetzt ist morgen auch schon wieder, nicht negativ gemeint, Heidels Märchenstunde angesagt. Ja, aber so wird es ja sein. Also die einen werden sich da hinsetzen und sagen, ah ja, Christian Heidel, da hat er uns jetzt die Welt erklärt, das verstehe ich, das ist super. Und die anderen werden sagen, ah ja, scheiße, da verkauft er uns wieder Scheiße für Gold. Hör doch auf, uns zu belügen, das macht doch gar keinen Sinn. Also es ist ja eine Spaltung in diesem Ding schon angelehnt, was die Interpretationen angeht. Es kann gar nicht mehr zu einer wertfreien Erklärung quasi kommen. Und das ist etwas, was auch für ihn eine ungute Situation ist. Und wenn man doch so miteinander ringt, dann nimm doch den Druck raus, committe dich auf einen anderen Und dann kannst du immer noch sagen, okay, jetzt haben wir doch den oder diejenige von mir aus verpflichtet. Das geht ja. Aber du hast es halt nicht getan und du hattest keinen anderen Ausweg mehr. Also ich, du sagst ja, Bo Henriksen, der bleibt jetzt übrigens doch, eigentlich ist heute Weihnachtsfeier am Bruch. Heute ist Weihnachtsfeier am Bruchweg, deswegen ist der ganze Vorstand hier. Ansonsten ist eigentlich alles gut. Wir wollten die Mannschaft überraschen. Bo Henriksen wollte als Weihnachtsmann verkleidet die Mannschaft überraschen und bleibt heute auch.
Dienstag war Betriebsausflug, oder? Also,
genau.
Nee, aber für mich ist dann auch noch in dieser ganzen Situation, wo einfach nicht kommuniziert würde, Benni Hoffmann tut mir fast ein bisschen leid, weil der hätte ja wirklich ab Montag das Training leiten können, wie auch immer. Offensichtlich wollte man ihm das nicht anvertrauen am Montag oder hatte irgendwas anderes vor, sodass er dann heute erst zum Zuge kommt. Wir haben am Freitagabend Bundesligaspiel gegen Gladbach. Du hast gesagt, die sind aus dem Pokal geflogen. Eugen Polanski kommt zurück nach Mainz. Da ist auch einiges drin und wir sind immer noch Tabellenletzter. Ja, und dann hast du ja 2 Tage, um die Mannschaft vorzubereiten.
Ruven Schröder kommt zurück nach Mainz.
Ja, das habe ich schon wieder verdrängt. Ja,
ich wollte es nur mal gesagt haben. Den Fakten zuliebe. Emotional berührt mich das auch. Ja,
ja, Ruven und Eugen kommen zurück.
Gott, tolle Namen.
Ja, Weltklasse-Namen, auch klasse Typen irgendwo. Also auf jeden Fall auch Typ-Marke. Da freut man sich ja irgendwie drauf. Aber ich muss auch sagen, Benni Hoffmann ist ja für viele nicht nur eine Interims, sondern für viele sogar die A-Lösung. Und es war für viele auch schon die A-Lösung, bevor Bo Henriksen eigentlich gekommen ist. Und ich muss sagen, wenn ich mir angucke, was von Bo Henriksen bleiben soll, die Lust auf mehr, eben nicht mehr dieses halbgare Denken, erstmal nur der Abstieg und einfach mal groß denken.
Wie erstmal nur der Abstieg? Also das kriegen wir auch alleine hin, ohne Trainer.
Da muss man nicht so groß für denken.
Ihr wisst, was ich meine. Also das, was sogar Wolfgang Frank immer gesagt hat, ja. So als Letzter in der zweiten Bundesliga, nee, wir wollen in die erste Bundesliga. Ist doch egal, wir dürfen noch ein bisschen verrückt sein. Niemand kann so schön scheitern wie bei Mainz 05. Ist doch in Ordnung, lass es uns doch machen. Dieses Denken wieder ein bisschen reinzubringen, ich kann mir fast keinen besseren Trainer vorstellen als Benni Hoffmann dafür, denn er ist jemand, der in den letzten Jahren bei Mainz 05 für Euphorie gesorgt hat, wo teilweise gar keine Euphorie mehr da war. Und egal, ob es jetzt die Youth League war, egal, ob es die deutsche Meisterschaft gewesen ist, er hat wirklich etwas geschafft, was wir bei Mainz 05 so noch nie hatten und was auch übrigens Thomas Tuchel nicht hinbekommen hat bei Mainz 05. Vielleicht ist er ja jetzt zwar nicht ganz so emotional wie Bo Henriksen und bringt dafür aber den Schlag mehr Taktik mit.
Ich sag mal so, ihr seid näher dran an Benni Hoffmann, ihr habt ja schon gesagt, ist Freund der Redaktion, Freund des Hauses, Hinterhofsänger
also
der Herzen.
Jetzt schüren wir mal hier jetzt keine falschen Gerüchte.
Ja. Er wohnt bei euch, glaube ich, irgendwie auch noch, ne?
Ja,
eine WG mit ihm.
Standleitung.
Irgendwie so Standleitung. Nein, aber ich glaube, ihr kennt ihn persönlich ein bisschen besser. Ich habe ihn einmal persönlich getroffen und zwar nach dem U23-Spiel in dieser Saison beim TSV Schott Mainz an einem kühlen Herbstabend und die Amateure von Mainz 05 quälten sich zu einem 2-1, haben wirklich grauenvoll gespielt gegen Schott, die leider auch chancenlos sind in der Regionalliga. Und ich glaube, ich darf es erzählen, ich habe einfach mal so Hallo gesagt und Benni Hoffmann sagte einfach so in der Runde von mir und zwei anderen Leuten, boah, waren wir heute schlecht. Wir waren so schlecht. Ey, das kannst du nicht glauben, wie schlecht wir waren. Und das fand ich sehr erfrischend. Das ist natürlich im kleinen Aquarium Regionalliga Südwest und dann auch noch beim Mainzer Stadtderby. Also da bist du nun wirklich völlig unbeobachtet, so von der großen, weiten Welt. Da bin ich gespannt, wie er das hinkriegt. Aber dass er groß denken kann, was du gerade sagst, das hat er gezeigt. Und hey, er kann Europa.
Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Das ist der einzige im Verein, den wir haben, der gerade aktiv Trainer ist, der wirklich internationale Erfahrung hat. Wir spielen noch gegen Posen, wir spielen noch gegen Samsunspor. Vielleicht ist es auch nicht verkehrt zu sagen, er macht es jetzt bis zur Winterpause. Dann kannst du dir vielleicht mit deiner Wunschlösung nochmal anders in die Gespräche gehen, vielleicht auch aufs Transferfenster gucken. Aber das wird ja keinem wehtun. Also ich finde, in seiner Position, er kann eigentlich nur gewinnen, weil entweder er reißt das Ruder rum oder halt nicht und dann kommt jemand anders.
Man darf auch seinen Werdegang überhaupt nicht aus dem Blick lassen, denn er ist der Einzige im Verein, der weiß, was Europa mit einem Kader und mit bestimmten Spielertypen macht, also Jugendspielern beispielsweise. Das hat er beim BVB hautnah miterlebt. Das ist, nur einmal kurz die Fakten nochmal zu nennen, der erfolgreichste Jugendtrainer des deutschen Fußballs. So, das einmal vorweggestellt. Der hat unter Klopp und Tuchel in Dortmund gelernt. Also der hat Mainz anders mitbekommen. Der bringt aber vielleicht diesen Schlag Dortmunder Siegesmentalität, die damals hatten, heute nicht mehr.
Das alte Dortmund.
Das alte coole Dortmund. Das geile Dortmund. Ja, ja, das bringt ja irgendwo mit. Dieser komplette Kinderriegel damals, egal ob Antonio Rüdiger, egal ob Mats Hummels, Schmelzer und Co., die sind alle bei dem, Mario Götze, sind alle bei dem über den Rasen gelaufen. Brian Gruder, Nelson Viper, auch bei ihm, alle durch die Schule gelaufen. Das ist einfach geil, mit welchen Leuten der gearbeitet hat und wo er sie hingebracht hat. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er funktioniert. Man sollte nur nicht den Trugschluss begehen. Er hat bei der U23 in der ersten Saison schon ordentlich Lehrgeld bezahlen müssen. Und das kann natürlich auf Bundesliga-Ebene nochmal anders hart werden. Also man darf jetzt nicht davon ausgehen, nur weil die Vorzeichen perfekt sind, dass er deswegen auch direkt der Heilsbringer ist. Ich glaube, da würde man ihm keinen Gefallen mit tun.
Naja, also die Vorzeichen perfekt, vielleicht von ihm aus, aber genau. Ich sag mal, alles andere im Verein ist alles andere als perfekt.
Naja, man kann ja sagen, mehr kaputt machen kannst du jetzt auch nicht.
Ja, deswegen sage ich im Prinzip, du kannst es nur so nehmen, wie es jetzt ist und gewinnen. Also ich finde, mehr verlieren als das, was heute verloren wurde, kannst du schlecht im Moment.
Ihr werdet mich steinigen für den Vergleich. Aber wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass, und jetzt kommen wir wieder mit so einem bösen Schlagwort aus der Vergangenheit, er der bis auf weiteres
Trainer. Ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt kommt.
Ist. Uiuiui. Und ich möchte ihn da jetzt nicht mit Jan Siebert vergleichen, wobei sogar die Vita zumindest mit Dortmund da auch das hergäbe, aber ich glaube, dann hört es auch schon auf. Ich sehe schon Buddys Halsader, Halsschlagader.
Danke, entsetzen. Benni Hoffmann kündigt und uns die Freundschaft
da wollte ich, auf. Ich möchte ihn nicht, ich muss ihn nur in diesem Kontext einmal in einem Atemzug mit Jan Siebert nennen. Ich glaube, Jan Siewert war damals so eine Geschichte auch, dass Mainz 05 nicht wusste, wen sollen wir eigentlich hier als Trainer hinsetzen. Und wir haben halt keinen und dann macht es jetzt Jan Siewert. Weil, und wir haben ja gerade darüber geredet, wenn man Hoffmann als A-Lösung auf dem Zettel gehabt hätte, dann hätte man den ja am Montagvormittag schon hinstellen können und hätte das klar machen können. Also entweder wollte er nicht, weiß ich nicht, glaube ich aber nicht. Ich glaube schon, dass er das will, sonst würde er jetzt nicht machen. Oder man hat im Verein, und darüber haben wir jetzt schon ein paar Mal so, wir haben es immer so angerissen, oder man hatte eine ganz andere Lösung, ne? Ich mutmaße, größere Lösung im Sinn.
Davon gehe ich auch aus, um noch kurz ein Wort zu Benni zu sagen. Dann gehst du ja auch nicht zur U23, ehrlicherweise, und wechselst in den Herrenbereich. Wie Schlechti gesagt hat, das ist kein Jugendfußball mehr. Ja? Deswegen, ich glaube aber tatsächlich auch, dass man an einer wesentlich größeren Lösung dran gewesen ist. Alles andere würde diesen Riesenbohai auch nicht rechtfertigen. Das ist das eine. Das andere ist, mit einem kleinen Namen gewinnst du jetzt auch nicht mehr die kommunikative Oberhand. Stell dir jetzt mal nur mal vor, nach dem Zirkus stellst du Taifun Korkut vor. Dann steige ich aber emotional. Ja, guck mal, du steigst ja emotional sofort aus.
Ja.
Ich meine, ich hoffe nicht, dass sich irgendwelche Diskussionen am Dienstag verändert haben, weil Sandro Wagner bei Augsburg rausgeworfen wurde.
Das kann ich mir nicht, oh Gott.
Das kann ich mir auch nicht. Also, ich meine, wir können hier wirklich jegliche Horrorszenarien.
Von Römer zu Römer.
Oh, jetzt stimmt, das immerhin da.
Römern.
Ach, du Heiliger. Ja.
Nein, nein, nein. Ich glaube, es gibt.
Dann werde ich mir einen reinrömern.
Es gibt
auf dem Weihnachtsmarkt mit krajowarischem Glühwein.
Das ist, der in Rom war schon, Glühwein in Rom, alten, antiken Rom war schon besser als der in Krajow. Ja,
mit Oliven.
Ja, mit Oliven und was da noch so drin rumgeschwommen ist.
Weihrauch und Myrrhe.
Ja,
Möhre.
Möhre. Weihrauch und Möhre, genau.
Aber wir reden doch, jetzt kommen wir doch einfach zu einer großen Frage. Jetzt der Elefant im Raum.
Ist es Scott Marco Rose?
Nein,
ich wollte ja, ich wollte überleiten und fragen, wer ist Mr. X? Wer ist es?
Also ganz ehrlich, es fällt mir kein Name ein, der für den dieses Riesenbohai gerechtfertigt ist, der kleiner ist, sagen wir es mal neutraler, der kleiner ist als Marco Rose.
Und das schon ziemlich groß.
Und das ist ein recht großer Name. Also ansonsten fiele mir nur noch ein Sportexperte für die Telekom bei der nächsten WM ein.
Mhm. Der zufällig in
Gonsenheim.
Wohnt er nicht um die Ecke, habe ich gehört. Ja, der ist
irgendwie beheimatet ist und neuerdings in Wiesbaden baut oder so.
Ja, genau.
Aber, nee, natürlich nicht. Aber es muss schon irgendwie so ein Knaller-Ding sein. Und ich glaube, es ist jetzt kein Ex-Spieler wie Thorsten Lieberknecht, den wir vom FCK loseisen und sagen, haha, gewonnen.
Auch nach dem 6-1 in Berlin weiß ich jetzt auch gerade gar nicht. Der ist am richtigen Ort, würde ich sagen. Ja.
Der Weg ist nicht mehr weit.
Aufgehoben.
Der ist da ganz gut, genau.
Also das wird sowas in der Größenordnung nicht sein, sondern es muss einfach was Größeres sein, was ja auch irgendwie Bock macht. Und wenn ihr mich fragt, ich hätte Bock auf die alte 05er WG.
Du meinst Sandro und Rosi?
Mhm.
Mhm.
Schwarze Rosen? sind schon sehr gut.
Mm, da gibt es tolle Bilder, wie die beiden mit schlimmen Frisuren, noch schlimmeren Klamotten auf der Couch zusammenräkeln. In, wo war die WG? In Mombach? Oder ich weiß gar nicht, wo die
ich
war.
Ich weiß auch nicht mehr genau. Und dann Torwarttrainer mit Pommes. Komm, Alter, lasset uns machen.
Das wäre geil.
Also ja, ich, im Endeffekt glaube ich, ich muss wirklich die nächsten Tage die Ohren auf Durchzug stellen und sagen so, ich guck jetzt auch in keine WhatsApp-Gruppe mehr, keine anderen Kommentarspalten und dann einfach irgendwann wird eine Nachricht kommen, ne? Wie oft wurde jetzt heute der Vergleich bemüht, der weiße Rauch vom Bruchweg, ne? Das rot-weiße Signal in den Himmel und wir haben es ist ein Trainer gewählt und gefunden und dann müssen wir abwarten, wer es wird.
Ich habe auf der dreistündigen Rückfahrt von Freiburg 12 Seiten Transfermarkt.de verfügbare Trainer durchgeblättert, weil ich hatte sehr viel Zeit und mit einigen Leuten in meinem Auto besprochen und mal so die Reaktion abgewartet. Und die meisten Namen, die ich laut vorgelesen habe, führten zu keiner Reaktion, weil das so Leute sind wie heißt der mit Vornamen, Krüger, alter Braunschweig-Trainer, hat man den BVB rausgeworfen vor 20 Jahren, die ich eher so aus Scheiß vorgelesen habe. Aber es gab drei Namen, die haben sich bei mir so festgesetzt, bei denen ich dachte, ja, mit den könnte ich was anfangen. Das eine war natürlich Marco Rose, Ex-05er, eigentlich zu gut für uns, wenn man so überlegt, was er zuletzt gemacht hat.
Und aber, vermutlich auch zu teuer.
Ja, aber Rose und Christian Heidel kennen sich sehr lange. Marco Rose hat eine tolle Verbindung nach Mainz.
Und der liebt Mainz.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast irgendwie was im Doppelpass gesehen, ne?
Ja, das war damals, das ist schon, ich weiß gar nicht mehr, ob er noch beim BVB oder bei Gladbach noch Trainer gewesen ist. Und dann haben sie ihn für ein Interview zugeschaltet und er sitzt als Trainer eines anderen Vereins einfach vor einer Mainz 05-Fahne an der Wand.
Das war schon Karnevalsfahne, also Fasnachtsfahne,
ne? Genau, ja. Das habe ich auch noch im Kopf.
Ja, ja.
Und steht, ich bin halt Mainzer. So, als ob das irgendwie ein Wesensmerkmal von ihm sei.
Und ich sag mal so, du hast halt auch, wenn du sagst, du könntest Marco Rose verpflichten, du hast vielleicht auch das Argument in der Hinterhand zu sagen, hör mal, wenn du es jetzt nicht richtig verkackst, wir haben schon gut vorgelegt, du könntest in Leipzig die Conference League gewinnen.
Oh, guter Punkt.
Ich finde, das ist für Marco Rose schon ein Argument.
Er ist ja Leipziger, das darf man nicht vergessen.
Boah, das wäre so ein richtig fetter Mittelfinger in Richtung von Leipzig.
Ich glaube, wenn ich wirklich im Herzen Autoverkäuferin wäre, dann wäre das mein Argument.
Ja, ist ein guter Punkt. Ich halte das für nicht so unrealistisch. Und ich glaube, ne, wir alle drei könnten ganz gut leben damit.
Ja, vielleicht noch, um eine Story zu erzählen. Das war die zweite Sommerreportage, damals Thema Torhüter, die Frage, wer wird's denn? Robin Zentner oder Florian Müller damals noch?
Oh Gott, vor Finn Dahm sogar.
Und wir haben ja damals mit René Adler gesprochen, mit Gott und der Welt gesprochen tatsächlich. Und wir wollten aber auch tatsächlich die Trainerperspektive mit reinbringen und haben bei Borussia Mönchengladbach angefragt. Und die Antwort war Marco Rose, der sagte, ey, für Mainz 05 mache ich alles, jederzeit und ich würde das auch für euch machen. Ich bin, glaube ich, aber der falsche Ansprechpartner dafür und nicht kompetent genug. Kann ich euch jemand anderen ans Herz legen? Und er hat uns Uwe Kamps besorgt damals.
San Uwe, Torwartlegende.
Ja, absolute Torwartlegende.
Und dann Ter Stegen groß gemacht unter anderem. Ne, muss man einfach nochmal so kurz erzählen.
Ja. Genau, weil wir halt auch die Entwicklung im deutschen Fußball und was ist ein moderner Torwart, weil Ter Stegen ist somit das Sinnbild des modernen Torwarts damals gewesen. Wie hat sich das alles ergeben? Und da haben wir mit Uwe Kamps geredet. Also das ist, also wenn etwas zeigt, wie sehr Marco Rose auch Mainz 05 wertschätzt, was ich so persönlich miterlebt habe, dann ist es das. Und das finde ich schon ziemlich außergewöhnlich und ich will es auch irgendwo haben, weil ich habe das Gefühl, dass der Mann nie in seiner Vita Mainz 05 Trainer stehen hatte, ist ja eigentlich ein Riesenloch.
Sollte der nicht sogar angeblich mal Co-Trainer von Sandro Schwarz werden?
Ja, also es soll ja mal die Möglichkeit gegeben haben, dass die beiden an der Seitenlinie zusammengestanden haben sollen, aber Christian Heidel hat damals gesagt, nein.
Aber war das nicht, Sandro wurde doch Trainer, als Ruven Schröder übernommen hat, ne?
Ja. Genau, aber Ruven hat ja übernommen, als Martin Schmidt noch Trainer gewesen ist, hat dann noch die Saison mit ihm zu Ende gebracht, obwohl wir akut abstiegsgefährdet waren. RB hat zu dem Zeitpunkt heftig an Sandro gebaggert und unter anderem auch deswegen nehme ich an, weil sonst hättest du den nächsten Trainer, und es gab einige im NLZ, die Richtung RB abgewandert sind.
Bo Svensson.
Bo Svensson ist ein Beispiel, deswegen hat man ja dann die Rückkaufklausel beispielsweise eingeführt, damit man seine Trainer nicht alle, hups, nach Leipzig verliert. Und deswegen hat man dann Sandro zum Cheftrainer auch gemacht. Und davor muss es ja dann die Möglichkeit gegeben haben, also es muss noch in die Schmidt-Zeit gefallen sein, als sowohl Sandro als auch Rosi noch Trainer im NLZ gewesen sind. Von daher, Allein wie das NLZ damals aufgestellt ist, überleg mal mit der Rosi, Sandro, Bo Svensson, also es war schon geisteskrank.
Das war schon Mainz 05.
Das war schon sehr Mainz 05. Und das zu reanimieren, das würde für mich ein riesen Bohai irgendwo auch rechtfertigen.
Bohai.
Verdammt nochmal.
Entschuldigung, den konnte ich jetzt nicht liegen.
Ja, das ist auch vollkommen richtig. Andererseits darf es nicht darüber hinwegtäuschen, dass heute einfach unfassbar viel schiefgelaufen ist. Und selbst wenn das eine solche Knallerpersonalie wäre, sollte es nicht darüber hinwegtäuschen, dass das nie wieder passieren darf. Denn es ist im höchsten Grade unprofessionell, unverantwortlich. Du zerschlägst dir damit jegliche Reputation. Es ist überhaupt keine Motivation für Leute, im Winter dann zu sagen, oh ja, zu dem Club, da gehe ich aber hin, ja. Da kriege ich was geboten für mein Geld. Ja, das wird natürlich nicht passieren. Auch für andere Trainer eventuell, die dann sagen, Alter, was ist denn bei euch los? Das brauche ich jetzt aber gerade nicht. Ist ja auch keine wirklich gute Handschrift, die du da vorlegst. Deswegen, das darf sich nicht wiederholen.
Aber du hast noch zwei weitere Namen auf der Liste.
Ich hatte immer so panische Angst, dass ich diese Klammer nie wieder schließe, die ich hier aufgemacht habe. Nein. Ich bin ganz nervös geworden.
Entschuldigung.
Nein, alles gut. Das muss ja auch besprochen werden. Ich werfe jetzt gerade beide Namen rein, sagt, was euch dazu einfällt. Ich hatte noch Ralf Hasenhüttl, der auch gerade ohne Job ist, und Daniel Thune, der bis vor wenigen Wochen Fortuna Düsseldorf relativ lange, zumindest einige Jahre, die meiste Zeit davon sehr erfolgreich trainiert hat und der, das habe ich mal einem Freunde-Interview entnommen, in der Klopp-Zeit fast mal als Zweitligaspieler in Mainz gelandet wäre, hat sich dann aus irgendwelchen finanziellen Gründen wahrscheinlich dann doch zerschlagen.
Also Ralf Hasenhüttl habe ich ein ähnliches Argument, wie ich es auch bei Marco Rose habe. Ich habe gerade schon erwähnt, wie viele Jugendtrainer damals auch Richtung RB abgewandert sind. Und RB hat etwas geschafft, man hat ja so ein bisschen die Mainzer Schule kopiert, weil nochmal für alle, die es nicht so auf dem Schirm haben, das war unsere erste Sommerreportage, Rangnick einfach eine sehr ähnliche Idee vom Fußball hatte wie unser Ziehvater Wolfgang Frank. Und das ist natürlich sehr andockfähig. Aber Leipzig hat natürlich ein ganz anderes, beziehungsweise RB, ganz anderes Budget hinten dran. Und die haben es ja tatsächlich geschafft, diesen Underdog-Fußball zu einem dominanten und durchaus Favoritenfußball weiterzuentwickeln. Etwas, woran Thomas Tuchel und Co., auch Sandro Schwarz, irgendwo gescheitert sind. Sich diese Kompetenz jetzt zurückzuholen, könnte durchaus sinnig sein, weil es gibt bestimmt die ein oder andere Sache, die man auch anders machen könnte, als nur durch Geld. Zumal man Spieler hat mit Amiri und Sano, die dir Dinge erlauben, die wir bisher noch nie veranstalten konnten bei Mainz 05. Wenn ich mir vorstelle, dass Sandro Schwarz so ein Mittelfeld gehabt hätte oder andere Trainer von mir aus, auch ein Thomas Tuchel, waren tolle Spieler dabei, nicht falsch verstehen, aber von der Qualität her nicht so wie Sano Amiri. Die erlauben dir einfach einen anderen Fußball. Das in der Hand von jemandem, der weiß, wie man aus Underdog-Fußball mehr machen kann, das stelle ich mir unfassbar wertvoll vor und könnte auch der Schritt sein, wie man einen Verein wie Mainz 05 den nächsten Schritt machen lässt. Ist übrigens dasselbe Argument, was dann, wenn ich drüber nachdenke, auch für Benny Hoffmann gilt. Mhm. Der das beim BVB gesehen hat, wie man aus Underdog-Fußball von Jürgen Klopp erfolgreichen, dominanten Fußball machen kann und der das hoffentlich dann auch übertragen könnte. Aber ist natürlich bei Hasenhüttl und bei Rose dann eine andere Liga nochmal.
Ja, bei Thune bin ich mir nämlich unsicher. Also ich glaube, er hat ja einfach eine lange Zeit Düsseldorf trainiert und es ist jetzt erst noch ein bisschen frisch. Deswegen.
Der war aber auch schon beim HSV, ne?
Ja.
Gut, dazu scheitern ist jetzt auch keine Schande, muss man ehrlich sagen.
Also und mit dem verglichen heute ist eigentlich ganz ruhig.
Wollte ich auch gerade sagen.
Also ich glaube, das wäre so ein Name, da wäre ich erstmal skeptisch.
Ist er zu Kloppo-artig vielleicht? Also dass er so zu erwartbar wäre als Mainz 05-Trainer, weil er auch so ein bisschen Drei-Tage-Bart, ein bisschen Schlabber-Look, bist auch so trotzdem emotionaler Typ.
Also sympathisch ist er, aber ich kann es mir tatsächlich einfach nicht vorstellen. Also da sagt mein Herz Stopp.
Ich fand's ganz gut. Dominik Theiss hat aus dem Urlaub uns eine Kolumne geschickt, weil es ihn so in den Finger gejuckt hat, dass er nicht in Mainz ist. Und er sagte auch ganz klar, was Mainz 05 eigentlich ja jetzt braucht, das ist ja kein emotionalen Leader, das hatten wir jetzt, sondern es braucht wirklich jemanden, der das Handwerk versteht, der ganz klar sagt, wir brauchen irgendwie, wir müssen uns taktisch anders aufstellen, wir müssen da nochmal in eine andere Richtung gehen. Und ich glaube, das ist gerade das, was du in einem neuen Trainer mehr suchen musst. Die Frage ist, wo findest du das? Ne? Deswegen bin ich bei Thune so ein bisschen unentschlossen.
Also ich glaube ja tatsächlich, dass diese Mannschaft, und dann können wir vielleicht mal kurz zu möglichen Lösungsansätzen taktischer Natur kommen, ohne dass wir es jetzt genau wissen könnten oder dass wir wissen könnten, ob das funktionieren würde. Aber was mir bei Henriksen die ganze Zeit vorgeschwebt hat als mögliche Lösung, war, dass ich gesagt habe, gut, Sano, der sich auch jetzt offensiv weiterentwickeln soll, aber da reißt ein kleines Loch, wir haben ein Problem in der Innenverteidigung. Stell doch, wenn du das System beibehalten willst, stell halt auf ein 3-5-2 beispielsweise um. Zieh einen Dominic Kor, der gerade wirklich Probleme hat in dieser, ich sag mal, in dieser letzten Linie, wo du ganz schnell auch Gelb bekommen kannst, weil du letzter oder vorletzter Mann bist, wo du akut kartengefährdet bist. Zieh den auf die Doppel-6, ja, wo er mit Sano jemandem den Rücken frei halten kann. Oder stell dann Leonard Maloney daneben. Aber geh auf eine Doppel-6, mach das mal defensiv dicht. Zieh einen Nadim Amiri nach vorne. Mach den nicht mehr so zum Übergangsspieler von Defensive zu Offensive, sondern lass den als Zehner spielen wie beim DFB, wo er auch wirklich gut ist, wo er Tore schießen kann. Und übrigens nicht nur aus der zweiten Reihe, ne? Und wo er dann auch Spieler einsetzen kann dementsprechend. Und dann hättest du tatsächlich auch noch Personal, damit du ihm auch mal eine Pause gönnen kannst. Du hast einen klassischen Zehner mit dabei, wie Böving beispielsweise. Kannst du rotieren. Und vorne drin, und da bin ich knallhart, würde ich auf Viper und Hollerbach setzen. Oder von mir aus auch auf Lee und Hollerbach. Oder mal einen Bob ziehen. Und dann merkst du auf einmal, wie groß dein offensives Potpourri ist, das du da eigentlich hast und wie du da vorne durchrotieren könntest. Und er funktioniert jetzt momentan in der zentralen Innenverteidigung am besten. Stell fucking Podolski auf die Innenverteidigerposition. Du hast daneben immer noch erfahrene Leute wie Danny da Costa und Co., die ihn auch ein bisschen anleiten können. Und dann schau, wie sich das entwickelt. Das wären für mich die Möglichkeiten, um das Loch im Zentrum zu schließen, nicht mehr dieses krasse nach vorne verteidigen zu verlangen, was so einem jungen Spieler dann auch noch entgegenkäme in seiner Entwicklung. Du hast mehr Möglichkeiten, mehr Anspielstationen in der Spieleröffnung. Du hast einen klaren Zielspieler und jemanden, der auf zweite Bälle gehen kann vorne drin. Und du hast eine massive Präsenz im Mittelfeld. So, dann hättest du meiner Meinung nach die Stärken, die die einzelnen Spieler in diesem Kader mitbringen, abgedeckt und sie könnten sich wieder besser finden. Ja, du kannst auch das System komplett umstellen, aber ich weiß nicht, ob das einer Mannschaft, die verunsichert ist, helfen würde. Und ich glaube, das sind so ein paar Offensichtlichkeiten, die andere Trainer durchaus sehen. Deswegen bin ich der Meinung, dass jeder andere Trainer, der halbwegs vernünftig ist und jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, den Trainerschein an der Lottobude gezogen hat, ähnliche Lösungsansätze sehen und finden wird. Und deswegen glaube ich, ist die kurzfristige Lösung richtig, aber die langfristige Lösung wird entscheidend sein, wie es danach weitergeht. Und du brauchst jetzt jemanden, der dich rettet, aber du brauchst dann in der Winterpause spätestens jemanden, mit dem du gucken kannst, wie können wir den Kader punktuell noch verstärken, um die Lücken, die man im Sommertransfer nicht schließen konnte, zu schließen, damit man dann vernünftig entwickeln kann. Und ob das dann schlussendlich Benny Hoffmann ist, weil er seine Chance genutzt hat, oder Marco Rose, das ist mir relativ latte.
Ich würde nur gerne einen Punkt reinwerfen. Wir haben ab jetzt nur noch englische Wochen bis Weihnachten.
Absolut, ja, ja.
Das heißt, eigentlich kannst du da Benny Hoffmann gar nicht mehr wegnehmen bis Weihnachten. Eigentlich musst du das bis dahin mal durchziehen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Es hat für ihn auf jeden Fall die riesengroße Chance, dass wenn er sich bis dahin bewährt, in der Bundesliga seine 5-6 Punkte vielleicht noch holt, die Bayern sind auch noch auswärts dabei, das wird schwer, und in der Conference League das Weiterkommen oder zumindest mal diese Playoffs sichert, dass man auch mal sagen kann, hey, brauchen wir wirklich noch einen gestandenen Trainer, der viel teurer ist, der vielleicht die Mannschaft nicht so erreicht wie ein Benny Hoffmann, der vielleicht nicht so einen Fußball spielen lässt, weil mit ihm funktioniert es ja gerade. Ich werfe das nur mal so rein.
Ja, und ich bin auch bei Schlechti, weil ich glaube, diese kurzfristige Lösung mit Benny Hoffmann wird vor allem Nelson Viper gut holen. Und das ist ja, das kann ja Mainz 05 auch nur helfen, dass der wieder in die Spur findet, weil er ja, wir warten ja im Prinzip, so wie wir das auch bei Johnny lange Zeit getan haben, wir warten ja drauf, dass er den Sprung macht und der Bundesliga-Stürmer ist, den wir alle in ihm sehen. So, und ich glaube, wenn einer in Nelson Viper einen Bundesliga-Stürmer sieht, dann ist es Benny Hoffmann.
Und der wird auch die richtige Ansprache finden für bei einem recht sensiblen Spieler eigentlich. Weil das ist ja das Abstruse an Henriksen. Am Schluss war sein Fußball eindimensionaler als der unter Bo Svensson, einfach weil er keinen großen Spieler mehr vorne drin hatte. Das ist halt so absolut abstrus an der ganzen Kiste. Aber ehrlicherweise, ich würde mich auch sehr freuen, wenn Benny einfach nur die Interimszeit nutzt, weitere Erfahrungen sammelt, dann zurück in die U23 geht, sehr gute Vorarbeit geleistet hat, mit dem dann kommenden Trainer dementsprechend bondet, dass die Verbindung eng ist, dass der Übergang auch besser gemanagt werden kann. Und wenn dann ein Erfahrener übernimmt, dann soll mir das wirklich recht sein. Weil ich möchte Benny auf jeden Fall im Verein behalten.
Ja, Ich glaube, das möchten alle Fans, die sich da so ein bisschen mit auseinandergesetzt haben. Die diese
du hast Polzin zum Beispiel vorhin als Beispiel angeführt. Genau. Fand ich sehr, sehr gut.
Genau, ich glaube, es war noch im Vorgespräch, deswegen sage ich es nochmal. Merlin Polzin hat auch eine erste Amtszeit beim HSV, in der es nicht so funktioniert hat, in der er Interimstrainer war und wieder weg war. Ich kann euch beim Leibe nicht mehr sagen, wer dann übernommen hat. Irgend so ein Dieter Hecking oder irgendwie.
Daniel Thune
oder irgend sowas, weiß ich auch nicht mehr. Aber Merlin Polzin hat eine zweite Chance bekommen und er ist der Typ, der den unaufsteigbaren HSV hochgebracht hat und wirklich auch eine gute Bundesliga-Saison mit denen spielt. Ja. Das heißt, selbst wenn Benni Hoffmann im Januar nicht mehr Trainer ist, heißt das ja noch nicht, dass seine Trainerkarriere damit Schaden genommen hätte.
Nee, absolut nicht. Also ich finde, das ist ja, wie gesagt, das ist eine Chance und ich finde, er ist in der Position, wo er alles gewinnen kann. Ich glaube, was Mainz 05 jetzt gerade braucht, dieses Bild kam mir irgendwie eigentlich... Haben wir auch heute gesagt, du stehst im Prinzip vorm Scherbenhaufen, egal wie. Das heißt, du brauchst jetzt jemanden, der das Ganze irgendwie kittet. Im besten Fall auf die japanische Art, schön mit goldenem Kit, hier Kitsugi. Und du hast am Ende ein zerstörtes Kunstwerk, was in seiner Zusammensetzung wieder viel schöner ist als vorher. Das wäre doch der Wunsch.
Shinji Okazaki fällt mir da gerade ein. Ist auch Trainer, echt, bei Pasara. Um die Ecke. Bei uns, da wo ich spiele in Hechtsheim, ja. Ist er da.
Den reaktivieren wir jetzt für den Sturm oder?
Nee, als Trainer. Ach so, ja. Thema japanische Scherbenzieherartig zusammensetzen, fiel mir zu ein.
Jan ist total überzeugt.
Ich merke auch, du bist begeistert. Ja,
jetzt trifft jetzt endgültig.
Der Mann ist englischer Meister. Das muss ich mal gesagt haben. Ja? Lester.
Wir lästern ja jetzt überhaupt nicht. Aber
wir stellen fest, korrekt.
Wir stellen fest, wir lästern nicht.
Nein, also ich glaube zum Abschluss ist mir noch ganz wichtig, eine Sache zu sagen. Danke, Bo Henriksen.
Ja.
Ja.
Für etwas, was er dem Verein zurückgebracht hat, was zwischenzeitlich verloren gegangen ist. Und das ist das Glaube ans Unglaubliche.
Das Glaube kann Berge versetzen.
Das ist Fußball, das ist Leben.
Jetzt habe ich dir einen reingedrückt.
Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben halb, nee, noch nicht mal, wir haben 10 vor 11. Peter, die Uhr ist leer, da kannst du nicht gucken.
Ach, ich gucke immer auf die Uhr dahin. Okay, die
ist leer. Bei der ist immer 20 nach 6.
Das fällt mir jetzt auch erst auf.
Das sagt auch sehr viel über deinen Wachzustand.
Ich wusste nicht, ob morgens oder abends schon. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Zeitzone ich bin gerade. Ja, der Tag war so lang.
Ja, man muss dazu sagen, wir haben uns hier hingesetzt, haben mit dem Vorgespräch angefangen, hatten einen geilen Vibe und dann waren wir uns nicht sicher, haben wir das jetzt schon im Vorgespräch gesagt oder jetzt schon während der Aufnahme?
Also, genau.
Es entschuldigt, wenn es heute etwas wirr war, aber ich glaube, es spiegelt den heutigen Tag perfekt wider.
Absolute Chaos an allen Ecken und Enden. Wisst ihr, wie es weitergeht?
Ich würde sagen, spätestens wenn man am Ende dieser Folge angekommen ist, dann hat man den Gemütszustand, wenn man ihn über den Tag nicht hatte, jetzt. Also alles richtig gemacht.
Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Am Freitagabend ist das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ruven und Eugen kommen zurück und wir schauen, was wird.
Was wird?
Gut, ihr seid noch wach. Und damit bedanke ich mich bei meinen beiden Gästen, Peter Kroh vom Merkurist.
Servus.
Und Felicitas Budde. Arrivederci und ciao, ciao.
Tschüss.
Was heißt das? Gänsehaut oder was? Das ist Fußball, das ist Leben, das ist Emotionen, das ist, was wir wollen. Gänsehaut oder was? Gänsehaut oder was? Das ist Fußball, das ist Leben, das ist Emotionen, das ist, was wir wollen. Oder was? Gänsehaut oder was? Oder was? Was heißt das? Gänsehaut oder was? Das ist Fußball, das ist Leben, das ist Emotionen, das ist, was wir wollen. Gänsehaut oder was? Oder was?